Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast ohne richtigen Namen. Jetzt müssen wir darüber sprechen. Es ist ein wichtiges Thema. Es geht um 5G.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Denn wir sind jung und brauchen das Geld.
Georg, dir wird natürlich nicht verborgen geblieben sein, dass ich mittlerweile ein sehr guter E-Sportler geworden bin.
Auf jeden Fall. Ja. Ich immer wieder mal mit.
Beziehungsweise ich versuche es immer wieder. Und ganz ehrlich, es gibt so Situationen, wo ich dank meiner Langsamkeit bedingt durch mein Alter und dann auch an die Schranke komme, schlechtes Internet zu haben oftmals, beziehungsweise einen schlechten Ping. Und dann schieße ich, der Gegner ist nicht mehr da, der ist schon weggepingt.
Ich glaube, du bist einer von denjenigen, die jetzt auf den Ping schieben, wenn sie nicht treffen, ne? Obwohl sie in Wahrheit eine super Verbindung haben. Aber das wird dir dann in Zukunft nicht mehr so passieren, glaube ich, ne?
Tatsächlich, meine Verbindung ist wirklich nicht so geil und ich suche mir eine neue und ich glaube, ich habe gleich auch eine Lösung. Aber du bist ja so der Streaming-Fan, du gibst auch immer ziemlich geile Tipps, ja, muss ich sagen, hier bei uns im Podcast, was man so gerade an Serien gucken kann. Aber da ist es ja nicht der Ping, aber du brauchst ja auch ein schnelles Netz.
Auf jeden Fall, genau. Und das war bei mir zum Beispiel gerade das Problem, wenn ich unterwegs gewesen bin. Ne? Also diese mobil ein vernünftiges Netz zu haben mit einer guten Abdeckung, ist in der Vergangenheit zumindest gar nicht so leicht gewesen. Ich habe dir ja ich habe euch die Geschichte im Podcast erzählt, wo ich in Reha war und im Prinzip in dem gesamten Gebäude keinen vernünftigen Empfang hatte und so weiter und so fort. Und ja, das ist wichtig und nützlich, wenn man halt zum Beispiel unterwegs auch mal entweder einen Film oder eine Serie oder wie in unserem Fall zum Beispiel einen Podcast hören möchte, ohne sich den vorher runterladen zu müssen. Mhm. Oder andersrum formuliert, ihn sich auch runterladen zu können, wenn man gerade irgendwo unterwegs ist, ja.
Also schnelles und vor allen Dingen superschnelles Internet wird in allen Bereichen immer wichtiger. Vodafone bietet 5G an. Das ist die schnelle Technik, damit man schnell ins Internet kommt und guten Ping hat. Das ist der erste Netzbetreiber Deutschland, der die Nutzer überhaupt ins 5G-Zeitalter gebracht hat. Das schnellste Vodafone-Netz aller Zeiten. Und ja, da ist man beim Game in Echtzeit unterwegs und natürlich hat man auch, gut für mich, deutlich bessere Antwortzeiten beim Ping und ist mobil dann auch noch erfolgreicher hoffentlich. Sukzessive, du hast es gerade erwähnt, beim Stream muss man nicht warten. Also 5G ist das schnellste Ding, was man im Moment haben kann. Und Vodafone bietet da wirklich zahlreiche Tarife mit 5G bis zum 7.2. Und das ist jetzt ganz wichtig für euch. Gibt es da, wenn ihr euch einen Tarif aussucht, 20% Rabatt auf alle 5G-Tarife. Und bis heute ist es ja schon für 16 Millionen Menschen verfügbar, aber das geht natürlich noch weiter. Und es ist eine rosige Zukunft, finde ich, für mich als E-Sportler.
Für dich als E-Sportler auch. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich darauf und ich bin selber auch im Überlegen, wie ich gerade meine, weil das ist bei mir echt so gut ich überall sonst irgendwie ausgerüstet bin, was Hardware, Software und Verbindung betrifft. Die Mobilverbindung bei mir ist immer noch so ein, und das wird bei vielen, glaube ich, so sein, weil es oft in der Vergangenheit auch immer eine Kostenfrage war. Die Mobilverbindung ist bei mir echt noch so eine Lücke.
Die Lücke wird geschlossen. Nichts ist schneller als jetzt. Holt euch 5G auf vodafone.de. Wie gesagt, 20% Rabatt auf alle 5G-Tarife. Und jetzt geht's los.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Herzlich willkommen, liebe Leute, zum Podcast ohne richtigen Namen. Folge 107.
Geht mir jedes Mal übrigens genauso, dass wenn du anfängst zu reden, ich mir überlege, bei welcher Folge sind wir eigentlich gerade und dann kurz überlege ich, ob ich noch googeln soll, bei welcher Folge wir sind.
Aber das ist richtig, oder? 107? Yeah, yeah, yo.
So wie du das angefangen hast, Georg, habe ich gedacht, das geht mir jedes Mal auf den Sack, wolltest du gerade sagen. Dann sage ich das. Es geht mir jedes Mal auf den Sack.
Meine Stimme wunderschön. Bin auf jeden Fall finde ich hier wunderschön. 106 war, glaube ich, die letzte, wenn ich das hier richtig sehe.
Und diese 106, ne, die hat es ja in sich gehabt. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute mir geschrieben haben, dass sie auf einer Weihnachtsfeier Curling und Eisstockschießen gemacht haben.
So. Und 90% wissen nicht mal den Unterschied zwischen Curling und Eisstockschießen, ne?
Ich auch nicht.
Ja, gut.
Aber wirklich, ich habe selten so viel Resonanz bekommen.
Ja, aber das ist ja auch klar bei sowas, ne? Wenn du dann, ich könnte jetzt auch sagen.
Viele von euch waren auf dem Mars und da würdest du 5 Zuschriften von Leuten bekommen, die sagen, dass sie auf dem Mars waren und ihr Nachbar auch.
Genau. Aber das ist ja eine total selektive Wahrnehmung, denn es ging ja darum, ob das häufig passiert.
Also Moment mal,
ein gewisser Standard,
Eddie, nur mal, nicht,
ob es überhaupt mal irgendwo passiert ist.
Damit ich das richtig verstehe, fällst du mir jetzt auch in den Rücken mit der Geschichte?
Hä, was? Ich bin dir von Anfang an in den Rücken gefallen.
Das habe ich jetzt so nicht gedacht, echt?
So, ich finde das auch schön, dass die Verteidigung ist. Hä, ich fall dir immer in den Rücken.
Ach so.
Hau mich hier nicht an.
Das ist ja...
ja. Also ich habe doch nie, ich möchte viel mehr, wir hatten ja noch viele andere coole Themen und zwar haben wir sind ja auf der Suche nach Profisport, ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, aber wir sind auf der Suche nach Profisportlern, die uns zuhören und ja, sind ja dann
Idee
schon...
Die kam vom Fußball.
Die Idee kam vom Fußball, aber dann, ja, aber dann haben wir downgegradet auf Olympia.
Rugby hatten
wir. Downgegradet ist auch gut, ne?
Und wir haben tatsächlich Zuschriften bekommen. Ich fange mal an. Hier hat mir nämlich die Steffi geschrieben. Hallo Etienne, eben euren letzten Porn-Podcast gehört. Mit Fußball habe ich zum Glück nichts am Hut. Aber ich war 2016 bei den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro dabei. Da habe ich im Kajak-Vierer, Kanu-Rennsport, nicht Rudern, Silber gewonnen. Aktuell bereite ich mich auf die Olympischen Sommerspiele 2021 in Tokio vor. Danke für die tolle Unterhaltung. Vor allem beim langen Rad- und Laufeinheiten. Grüße an die anderen beiden Steffi. Übrigens möchte ich damit sagen, wenn Steffi als Silbermedaillengewinnerin uns bei ihrem Warm-up hört, gehört uns dann nicht ein gewisser Prozentteil der Silbermedaille?
Ich denke schon.
Da gab es noch nicht 2016.
Also nicht als,
jetzt kommt er wieder mit so einer scheiß logischen Begründung. Ja, du hast recht. Aber das ist doch nicht die Antwort auf die Frage.
Wir haben natürlich einen Anteil an allem, was sie jetzt gewinnt.
Okay, dann aber du hast natürlich recht, Georg, aber dann gehört uns... Alles, was sie 2021 in Tokio holt, gehört anteilsmäßig ein Stück weit uns.
Wir müssen auf jeden Fall zugucken, wenn sie ihr Rennen hat, ne?
Das was steht ist ja mal Kanu-Rennsport, ne? Kajak, definitiv. Vierer-Kajak.
Okay. Das ist halt Vierer-Kajak? Gibt's das?
Ich dachte, nein, offensichtlich nicht, Jochen.
Also steht da wirklich Vierer-Kajak oder Zweier?
Ja, also ganz ehrlich, jede Weihnachtsfeier...
Moment mal, redest du von Kanu?
Moment mal. Sind wir mit dem Vierer-Kajak unterwegs? Ich weiß gar nicht.
Es gibt kein Vierer-Kajak. Keine
Weihnachtsfeier ohne Vierer-Kajak.
Red mal, lies das mal richtig, das ist doch kein Kajak, das ist Kanu.
Was hat sie denn da gesagt? Habe ich im Kajak-Vierer in Klammern
Kanu. Ja, Kajak-Vierer heißt aber nicht, dass vier Leute drin sind.
Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe Vierer-Kajak.
Okay, also Kajak-Vierer.
Das sind vier Paddel. Ich meine, da sitzen nur zwei drin. Es gibt kein Kajak mit vier Leuten.
Was? Moment, was? Wie sind da sind vier Paddel?
Ja. Vierer.
Vier Paddel, also jeder hat zwei.
Genau, also es sind nur zwei Leute drin.
Aber Moment, also ich. Beim Kajak hast du doch so ein Doppelpaddel. Wir sind wieder in der Rubrik. Drei Idioten unterhalten sich über Sportarten, von denen sie überhaupt keine Ahnung haben. Aber beim Kajak hast du doch so ein Doppelpaddel. Also so ein Paddel, das. An beiden
Scheiße.
Enden halt
es sitzen,
Paddel hat.
Ich habe gegoogelt, es sitzen tatsächlich vier Leute drin.
Mit welcher Überzeugung Alter, mal wieder ey, etwas
wieder
sagst,
mal wirklich so uns erstmal beschimpfen als die totalen Idioten. Und wieder, das ist
aber Leute, wisst ihr, wo ich war gerade im komplett falschen Film. Ich habe an Wildwasser-Kajak gedacht, da, wo man um diese Stäbe in den Wellen kämpft. Und aber da ist man
doch alleine drin, oder?
Ja, genau. Da habe ich mir vorgestellt, da können doch nicht vier Leute drin sitzen.
Aber was hast du denn gedacht, warum es dann Vierer heißen würde?
Na, weil es beim Rudern so ähnlich ist. Da gibt's, also. Nee, aber da heißt es, glaube ich, Ruder mit und Ruder ohne. Ach komm, Leute, ich habe doch keine Ahnung.
Aber was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Rudern, also dem normalen Rudern, Kajak und Kanu?
Beim Rudern habt ihr eben schon gesagt, beim Kajak hast du praktisch eine Stange für beide Seiten. Du paddelst also links und rechts und beim Rudern paddelst du auch links und rechts, aber da hast du Ruder und nicht so Paddel.
Und was ist der Unterschied zwischen Kajak und Kanu?
Meine Theorie ist, beim Rudern sitzt du gegen die Fahrtrichtung.
Das ist auch richtig. Das ist auch richtig.
Was ist der Unterschied zwischen Kajak und Kanu?
Aber es gibt ist doch das so, Rudern Doppelpaddel und Einfachpaddel, oder? Im Rudern hast du ja nicht immer das
nee,
man
richtig.
Zwei Ruder
und da,
hat.
Und das ist nämlich mit und ohne, glaube ich. Kanu, Kajak,
Nee, das ist Doppelzweier und Zweier und Doppelvierer und Vierer, oder?
Oh Gott, Steffi, es tut uns leid.
Ja, das stimmt. Und der Unterschied, jetzt nochmal halbwissen, der Unterschied zwischen Kanu und Kajak ist, beim Kanu hast du tatsächlich nur ein Paddel. Und es ist auch kein Paddel, das ist eher so ein Stecheisen fürs Wasser.
Bei einem kniet man doch auch im Boot.
Ja.
Okay, und was ist jetzt Tennis?
Hey, Leute, wo wir gerade beim Rudern sind. Ich habe nämlich, hab nämlich auch jemanden, der mir geschrieben hat, Maximilian Korge. Und der ist unter anderem im Deutschland Ruderachter, gehört er zur erweiterten Crew, also trainiert mit den Olympiasiegern. Und der Deutschlandachter im Rudern ist ja so das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbands. Also das ist so die Elite, die Champions League der Ruderer, ja. Und der hat mir eine Sprachnachricht geschickt, weil wir ja seinen Steuermann so beleidigt haben. Ja? Die spiele ich euch mal vor. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Wir haben ja immer gesagt, der Steuermann macht nichts und das ist eine Pfeife. Was soll der überhaupt da? Und wenn es einer wissen muss, dann ist es Maximilian Korge, der wie gesagt im erweiterten Kreis des Deutschlandachters in der deutschen Ruder- und Nationalmannschaft rudert. Sekunde mal, hat geschrieben. Achtung.
Ja, hallo Jochen, freut mich natürlich, dir mitteilen zu dürfen, dass ihr den Olympiateilnehmer von der Zuhörer-Checkliste streichen könnt. Als Ruderer würde ich gerne kurz auf die Steuermann-Thematik zurückkommen wollen. Und da kann ich nur sagen, dass wahrscheinlich jeder Sportler, der da im Deutschlandachter gesessen hat, jetzt 2012 und 2016, sagen wird, dass Martin Sauer, der Steuermann, einen sehr großen Anteil daran hat, dass sie Gold und Silber geholt haben. Und man kann kurz darüber nachdenken, so ein Rennen dauert 5 Minuten 30, ist 2000 Meter lang, wir sind Wind und Welle ausgesetzt und da kann die Steuerleistung schnell mal eine Sekunde ausmachen. Das ist eine halbe Bootslänge, so ein Boot ist 17 Meter lang und wir hatten Wettkämpfe, also 2016 in Rio gab es ein Einerrennen, wo der Einer mit einem Vorsprung von 2 Zentimetern gewonnen hat. Und da will man natürlich darauf achten, dass man die Sekunde aus dem Steuern rausholt. Und deswegen gibt es auch einen Selektionsprozess in Deutschland, wer der richtige Steuermann für den Deutschlandachter ist. Da hat sich Martin Sauer durchgesetzt, jetzt über viele Jahre. Aber das fängt im Juniorbereich an, da werden die Steuermänner gesucht. Das geht dann über den U23-Bereich und dann entwickeln die natürlich auch ihre Erfahrung, müssen mit den Mannschaften zurechtkommen, müssen sich das Vertrauen erarbeiten zu den Sportlern, weil sie auch in den Rennen die Spurts ansagen müssen. Die müssen die anderen Mannschaften beobachten, wann die ihre Spurts setzen. Und dann muss der Steuermann in der Lage sein, da richtig zu reagieren. Das holst du nur über Erfahrungen, über die Wettkämpfe, die du mit deiner Mannschaft dann hattest. Und dazu muss man natürlich auch sagen, der Steuermann ist bei jedem Training dabei. Und der beobachtet dich, der gibt dir Feedback. Du hast zwar auch einen Trainer, aber der Steuermann muss fühlen, wie das Boot durchs Wasser läuft und sehen, wie der Sportler auf Position 6 ins Wasser greift. Und da gibt er dir ein Feedback und ist unersetzlich.
Also, unersetzlich.
Moment. Nichts gegen Martin Sauer. Ich möchte gar nichts gegen Martin Sauer sagen. Ich möchte nur dazu sagen, dass in 99% der Boote kein Steuermann sitzt. Also wie wichtig kann das sein? So wichtig kann das nicht sein. Die meisten Boote haben ja keinen Steuermann. Da wird einfach gepaddelt oder gekajakt oder sonst irgendwas. Und dann kommt hier Mr. Martin, Mr. Wicht, der vermutlich von sich selber erzählt, ja, das ist, also ohne mich läuft hier nichts. Das ist der Stromberg unter den Ruderern. Der einfach so tut, als wäre er derjenige, ohne den nichts geht. Und die armen 8 Kerle, die da drin sitzen und sich einen Ast paddeln, denken, ja, hör mal, der hat gesagt, also, wenn der nicht richtig steuert, dann sind wir eine halbe Länge hinten. Den brauchen wir auf jeden Fall. Ehrlich, Leute, Spurhalteassistent, ja, sowas könnt ihr euch in so ein Boot einbauen. Und wenn nicht, würde ich sagen, ferngelenkt. Hast du einfach einen, der dann irgendwie mit so einer, hast du eine GoPro irgendwie vorne drauf, ne, ferngelenkt, sparst du dir die 50 Kilo, das sind ja ziemlich leicht, ne, die Steuermänner, die Jockeys quasi, ne, sparst du dir die 50 Kilo, und hast irgendwie einen Spurhalteassistent, hast eine Fernsteuerung und im Training anderen Leuten zugucken kann ich auch.
Ja. Oder kann man sich sogar
nicht an. Das finde ich auch. Also was, ich möchte da auch nochmal nachfragen. Also der Steuermann muss das Boot fühlen. Was soll dieser esoterische Kram?
Ja.
Wir
haben Ihnen mehrfach gezeigt, dass wir Ruderexperten sind.
Ganz ehrlich, ich kann auch das Boot fühlen. Wenn ich auf dem Boot sitze, kann ich auch das Boot fühlen. Das überzeugt mich noch nicht. Ich bleibe dabei. Auch wenn Martin das jetzt so sagt, ich habe das Gefühl, er hat eine Agenda, während Georg und ich komplett objektiv ich Martin, an die Sache
Martin
rangehen.
Ist ja der Steuermann. Martin ist so. Der Steuermann.
Wie hieß er?
Da heißen die beide Martin.
Martin Sauer.
Ja. Der Steuermann. Der das gerade erzählt hat, heißt Martin.
Nee, das ist Maximilian Korge.
Maximilian, Max. Ich darf doch Max sagen.
Max
darf. Also lieber Max, also ich finde das gut, dass du deinen Sport verteidigst, aber Georg und ich sind nun mal auch objektiv und du bist ja offensichtlich in irgendwie subjektiv, steckst du da drinnen.
Befangen auch.
Hast befangen, ganz klar eine Agenda, die du da verfolgst. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich Querdenker, was das angeht.
Sehr gut. Ich habe ja sogar die These, dass man eigentlich nur den Steuermann braucht. Und den Rest brauchst du ja eigentlich. Vielleicht
genau,
brauchst,
Max. Wenn du so wichtig bist, wofür brauchst du dann die Ruder? Mach's doch alleine.
Richtig. Oder vielleicht
brauchst du nicht den Steuermann. Er ist der Ruderer.
Ja, fühl doch das Boot. Ja, aber dann eben der Martin. Er soll das Boot doch ins Ziel fühlen.
Oder ja. Vielleicht brauchst du
einfach nur eine abschüssige Strecke und dann fährt das Boot von alleine.
Oder man braucht nur 7 statt 8. Seid ihr schon mal auf die Idee gekommen? Hm. Aber ich.
Meine, das sind doch 8 plus 1, ne?
Aber apropos, Max, wenn du noch zuhörst jetzt, bitte bleib noch kurz dran. Ich will mir tatsächlich ein Rudergerät für zu Hause holen. Ich hatte das schon mal gesagt. Kontaktiere mich nochmal und gib mir meine Empfehlung, was man da so machen kann. Weil ich habe nämlich gehört.
Ich bin mir auch komplett sicher, dass ein Ruderer aus dem Deutschlandachter dir, Jochen, die perfekte Empfehlung für ein Rudergerät geben wird. Weil ich glaube, ihr seid ungefähr auf demselben Level und habt da dieselben Ansprüche.
Ja, noch nicht, aber ich möchte angreifen.
Aber ich finde, ehrlich gesagt, ich freue mich natürlich über die Zuschriften aus dem Bereich des Wassersports bei Olympia, aber ich bin trotzdem ein bisschen enttäuscht, dass wir einfach wirklich, also wirklich kein Bundesligaspieler. Also wir
haben olympische
Silber. Nicht mal ein Schalker oder so. Also ich hätte wirklich gedacht, dass wir wenigstens
Wir haben Silbermedaillengewinner der olympischen Sommerspiele, Alter. Das ist doch viel mehr als ein Bundesligaspieler jemals erreichen kann an Prestige, ja. Oder?
Naja, mehr als erreichen kann, Prestige würde ich jetzt nicht zwingend sagen, aber zumindest mehr als wenn du jetzt einen Bundesligaspieler hättest, der irgendwo auf der Ersatzbank sitzt.
Oder sagen wir es doch mehr als nichts.
Zweite, dritte Liga.
Ja, mehr als nichts ist richtig. wenn das, okay, ja, dann bin ich jetzt auch zufrieden.
Aber vielleicht, es liegt, glaube ich, einfach daran, die Bundesligaspieler, die hören einfach zu wenig Podcasts, glaube ich. Ja. Freizeitbeschäftigung, abgesehen vom Trainieren, ist dann irgendwie PlayStation, FIFA spielen oder so.
Ja, aber gemischtes Hack kriegt dauernd irgendeinen Shoutout von irgendeinem Superstar. Und ich hätte halt gedacht, dass wir einen haben, der sagt, ey, ich höre die halt.
Was machen wir, wenn wir so einen Superstar hätten, der uns unangenehm ist?
Nehme ich. Wen denn?
Das sein?
Den Wendler.
Ja. Zum Beispiel. Nee,
wir hatten vielleicht mal Micky Krause.
Der hat sich übrigens immer noch nicht gemeldet. Aber ich bin mir...
Er hat, glaube ich, auch noch nie den Podcast gehört, oder?
Ich kann es mir nicht vorstellen.
Also selbst nachdem du ihm geschrieben hast, ob er Gast sein möchte, glaube ich...
Mehrfach geschrieben. Ich
habe auch gedacht, keinen Bock, das auch nur einmal anzuhören.
Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt das natürlich rausgeht... dieser Podcast und darüber natürlich geredet wird und dass irgendein Bundesligaspieler ein Herz hat und sich outet und sagt, okay, ich muss mich melden. Ich habe übrigens noch, Thies hat noch geschrieben, hi, ich höre jetzt
ich höre Porn.
Genau, ich höre jetzt erst die letzte Podcast-Folge. Ihr sucht ja momentan Bundesligaspieler, die euch hören. Ich spiele in der German Football League 1, also der obersten Liga des Footballs in Deutschland. Bei den Kiel Baltic Hurricanes. Ist das nicht, das ist nicht zu vergleichen, aber trotzdem toll, ne? Also.
Nee. Ja, ich spiele in der ersten Seniorenliga Hamburg Nord, also Basketball. Es ist, erste Liga ist halt nicht erst. Es ist nett gemeint und danke für die Zuschrift, aber es ist schon ein Stretch von einem Bundesliga, Fußball-Bundesliga.
Wenn du in der NFL wärst, dann würde ich sagen, das lassen wir gelten.
Ja, bei den Tampa Bay Buccaneers, dann würden wir eventuell. Ja,
von mir ist irgendein NFL-Team. Da würde
okay,
ich sagen,
Kansas City okay. Chiefs würden wir auch nehmen. Aber nur, wenn es sein muss. Weil wir wollen eigentlich nur mit Super Bowl-Gewinnern hier reden.
Das machen wir nicht als Quizfrage, aber wisst ihr, worum es im Super Bowl-Subreddit geht? Mm-mm. Es war ja jetzt gerade Super Bowl am vergangenen Wochenende.
Salatschüsseln?
Nah dran. Um Eulen. Also quasi dann getrennt in Superb und dann Owl, wie Eule.
Nein.
Irgendjemand hat die Football-Fans getrollt, als Reddit gegründet wurde, keine Ahnung, als die ersten Subreddits gemacht wurden und hat dieses Super Bowl-Subreddit zu einem Eulen-Subreddit gemacht. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Es war definitiv mal so, dass das ein Subreddit war, in dem Eulen-Fotos gepostet wurden, was ich sehr gut fand.
So ein Reddit-Forum, also so ein Subreddit ist ja quasi wie so eine URL sich sichern, ja, wenn du da einmal ein namhaftes hast. Was ist denn eigentlich Reddit Porn? Gucke ich direkt mal.
Oh, oh.
Ist gebookmarkt gewesen. Was haben wir da? Reddit Porn. Ja, okay, es ist nicht unser Podcast. Es ist nicht unser Podcast. Wobei.
Was siehst du? Beschreib mal.
Das überlasse ich deiner Fantasie. Nee, beschreibe ich jetzt nicht.
Leute.
Das ist ungefähr das, was man erwartet, ja.
Es ist passiert, nicht wahr? Unser Hund ist da.
Carlo.
Du hast schon Fotos gepostet.
Sonnabend haben wir ihn bekommen. Carlo, ein Zwerchpudel.
Zwerch.
War schon, also ich fasse das mal ganz kurz zusammen, was bisher passiert ist in 5 Tagen. Einmal Tierarzt, 2 Spritzen, 3-mal gekotzt, ich bin ihm einmal auf den Fuß getreten und ansonsten goldige Zeiten.
Also, 3-mal gekotzt?
Wir haben ja so ein bisschen Schiss gehabt, wenn Hunde kotzen oder Durchfall kriegen, sagt man so, dann muss man zum Tierarzt. Ich weiß nicht, ob ich das in einem Jahr, wenn ich abgehärtet bin, auch noch mache, aber wir hatten so ein bisschen Angst. Der ist so klein und zerbrechlich, so ein Welpe, der ist erst 10 Wochen alt, geh mal besser. Und ja, du als Hundebesitzer wirst da wahrscheinlich sagen, richtige Entscheidung, ne?
Ja, auf jeden Fall. Gerade bei einem Welpen.
Ja.
Kann ja alles Mögliche sein. Aber bei uns ist es halt mittlerweile so, es ist halt oft so, dass der Hund sich irgendwas draußen gefressen oder sonst was und dann einmal irgendwie gekotzt und dann ist es bei der nächsten Mahlzeit wieder in Ordnung. Also wenn du Schonkost zu Hause hast, würde ich halt gucken, dass du immer so ein paar Dosen Schonkost zu Hause hast. Dann kann man da schon mal irgendwie einen Nachmittag abwarten oder so, bevor man zum Tierarzt geht. Aber bei einem Welpen ist es auf jeden Fall nicht verkehrt, direkt zum Tierarzt zu gehen.
Und ich habe auch meine erste Hundescheiße in der Tüte gesammelt. Und es war jetzt okay.
Ja, bei den Temperaturen sind die Hände warm.
Ganz ehrlich, ihr wisst ja meine Einstellung zu Hunden früher. Jetzt habe ich euch ja das nicht hinterm Berg gehalten damit. Ne? Und jetzt muss ich alles durchmachen. Hundekot anpacken. Meine Frau hat schon Schonkost gekocht.
Du kannst dir die Tüte über die Hand tun, ne, um den Hundekot aufzusammeln. So. Du musst den nicht anpacken und in die Tüte tun. So.
Hast du die Kacke mit deiner bloßen Hand angefasst oder was?
Ja, wir hatten ja noch keine Tüten. Außerdem ist es draußen sehr kalt.
Ja, wo hast du es denn dann hingepackt? Also du hast die Kacke, die Hundekacke mit bloßer Hand angefasst und dann in den, Kühlschrank.
Nein,
in den
es war draußen sehr, ist es draußen -5 Grad. Und wenn man das nicht sofort wegräumt, dann kann man es dann später wegräumen. Dann braucht man auch keine Tüte mehr. Dann macht so knack.
Du hast das gilt ja für alle Sachen. Gewartet, bis die Kacke gefroren ist und hast dann die gefrorene Kacke aufgehoben?
Nein, Mann, ich habe eine Tüte genommen, wie man das halt so macht als guter Hundebesitzer. Aber es ist natürlich ist das erste Mal für mich gewesen. Es war schon komisch, aber es war jetzt auch nicht
raus
mit dem Hund. Und da muss ich ja sagen, dieser Hund hat's drauf. Der schläft schon durch und morgens zur Tür und macht nur draußen Pipi, also im Garten und meldet sich. Und das ist wirklich, er hat am Anfang 2-mal nur in die Bude gepinkelt und das war's. Ansonsten geht er immer raus und nachts durchschlafen und nicht auf Toilette gehen, ist doch super, weil ich habe so viel Horrorstories.
Das hast du perfekt erwischt. Also das ist ein Glück, dass nur ganz wenige Hundebesitzer haben.
Hat er schon mal nach mir gefragt?
Ja, der hat schon mal nach dir gefragt und wann du mal vorbeikommst und ihn streichelst und seinen Tintenfisch mal wegwirft. Der hat nämlich so einen kleinen Tintenfisch mit großen Augen und 8 so Krakenarmen. Und dann
Moment, der hat einen Tintenfisch?
Ja, so ein Spielzeug. Das ist sein Ding.
Jetzt habe ich spontan Tintenfisch von Stewie aus Family Guy vor mir.
Keine Ahnung, wie der aussieht. Auf alle Fälle vom Hundehasser zum Hundeliebhaber. Es ist ein kurzer Schritt. Auch ihr könnt es schaffen. Es geht tatsächlich. Und meine Frau, ganz ehrlich, meine Frau steht dann in der Küche und kocht dem Essen. Und das finde ich, dann stinkt das dann den ganzen Tag. Oh Mann, nee.
Wie die kocht für den Hund?
Ja, weil der die Dose nicht angerührt. Der hatte so eine Welpendose und die hatte nicht angerührt. Daher aber
muss er aufmachen. Und
dann auch
was denn?
Da er aber auch gekotzt hat, hat sie gesagt, okay, jetzt, und der Tierarzt gesagt hat, Schonkost, hat sie natürlich ein Hunderezept rausgesucht, was Schonkost ist, was man so selber machen kann. Hühnchen und Kartoffeln, glaube ich.
Aber Hühnchen und Kartoffeln riechen für dich so widerlich? Oder was?
Ja, wenn man die kocht, dann riecht es immer so komisch nach Hundefutter. Ja,
ich habe jetzt gedacht, du kommst mit irgendwelchen Pansen und weiß der Teufel, getrocknete Kuhhufe und so ein Kram, die wirklich widerlich riechen. Ja. Und dann sagst du Hühnchen und Kartoffeln.
Also,
bin ich Schlimmeres gewohnt.
Ihr merkt, ich brauche noch ein paar Prozent, um totaler Hunde-Fan zu sein. Also ich berichte dann in der nächsten Woche, aber ist schon cool.
Ja, aber sag mal, wie oft geht ihr raus mit dem Hund?
So tagsüber, so alle zwei bis drei Stunden? Ja.
Ja, okay.
Und dann macht der Pipi,
bei
oder?
Bei den Temperaturen. Ein Spaß. Leute.
Ja.
Ich muss euch über etwas berichten. Und zwar über was ich finde, was ein Paradoxon ist. Und ich habe das genannt, das Vergessen-Paradoxon. Hört mir zu. Jeder glaubt ja von sich, dass er wichtige Dinge nicht vergisst. Oder die meisten glauben, dass sie wichtige Dinge nicht vergessen. Oft auch in der Variante, dass sie glauben, je wichtiger etwas ist, desto weniger würden sie es vergessen. Ne?
Mhm.
Und so ganz simple Dinge wie zum Beispiel Kühlschrank zumachen oder so. Glaubt ihr, dass ihr vergesst, den Kühlschrank zuzumachen? Nee.
Also ich würde mir das zutrauen, das zu vergessen. Und ich habe auch schon sowas gemacht, ja. Also ich
die Sache ist die, wir haben so einen Kühlschrank, der sich halt meldet und rumpiept, wenn man ihn nicht zumacht oder nicht richtig zugemacht hat. Und da wird einem dann vor Augen geführt, wenn man es vergessen hat, nämlich indem das Ding anfängt zu piepen nach einer Minute. Und spätestens da fällt es einem auf. Und paradoxon sage ich deshalb, weil es ja verständlich ist, dass jeder von sich glaubt, dass er Sachen nicht vergisst. Denn zu dem Zeitpunkt, wo er sie vergisst, bemerkt er sie ja nicht. Das heißt, er oder sie bemerkt sie nur, wenn entweder jemand anderes diesen Fehler bemerkt oder es einem später auffällt. Könnt ihr mir folgen bis dahin?
Ja, soweit.
Deswegen ist es halt logisch, dass jeder von sich selbst glaubt, wichtige Dinge nicht zu vergessen und auch jeder oder viele von anderen dann glauben, wenn sie eben mitbekommen, dass die anderen irgendetwas nicht machen, ne, wie zum Beispiel mit der Kühlschranktür oder so, dass das denen passiert, aber ihnen selbst nicht.
Mhm.
Ich finde, das sollte Gegenstand der Forschung werden.
Aber worauf willst du hinaus? Dass man eben nicht immer sich bewusst darüber ist, was man macht.
Wenn jemand von sich selber sagt, dass er von sich glaubt, dass er gründlich ist oder Dinge nicht vergisst, das im Prinzip keinerlei Aussagekraft hat, also oder nahezu keinerlei Aussagekraft, ein bisschen Aussagekraft hat es, wenn die andere Leute jeden Tag zigmal sagen, du hast X oder Y vergessen, dann wird dir vielleicht auffallen, dass es so ist. Aber in anderen Fällen ist das eben nicht so. Und mir ist das in der Vergangenheit häufiger mal passiert, dass Leute in ganz großen Tönen spucken und andere Leute kritisieren, die ihrer Meinung nach irgendetwas übersehen oder vergessen haben. Was ich halt immer schon problematisch finde, weil dieses etwas vergessen ist ja kein aktiver Prozess. Es ist ja nichts, was man absichtlich macht. Dann könnte man ja jemanden kritisieren und könnte sagen, du hast das und das irgendwie nicht gemacht. Aber es ist ja meistens genau das genaue Gegenteil davon. Und in den meisten Fällen, dass du irgendwie abgelenkt bist oder so und eben nicht daran denkst, X oder Y zu tun.
Aber damit nimmt man natürlich der Person, die was vergisst, auch komplett die Verantwortung, weil
ja, es gibt ja Sachen, ja, wo man wo
du
man
kannst sagen, ja auch dran denken. Also im Sinne von, du kannst ja, wenn du weißt, dass du zum Beispiel ein vergesslicher Mensch bist, dann kannst du ja dafür sorgen, dass das weniger passiert, indem du Sachen einbaust, zum Beispiel Erinnerungen oder
richtig
oder so.
Aber der Punkt ist ja, dass es niemand von sich selbst, also zunächst mal niemand von sich selbst glaubt. Es sei denn, er hat irgendwie häufige Beweise dafür, dass ihm das passiert ist oder ihr.
Aber die sammelst du ja im Laufe eines Lebens. Wird dir ja, also du kriegst,
kann passieren, läufst, ja. Aber es kann also ja auch
wenn
passieren.
Du ständig irgendwas vergisst, also wenn du jetzt, weiß ich nicht, zum 10. Mal die Autotür offen lässt, einfach so, dann wird ja irgendwann jemand zu dir sagen, sag mal, warum lässt du eigentlich immer die Autotür auf? Und spätestens dann wirst du ja sagen, oh!
Richtig. Wenn das dauerhaft und immer wieder passiert, dann ist es möglich, dass dir das tatsächlich irgendwie in einer Form auffällt, dass es jemand anderes dir sagt. Aber das ist ja oft nicht der Fall. Es reicht dir oft ein Einzelfall aus, wo irgendetwas übersehen oder vergessen wird, damit es irgendwelche schweren Konsequenzen hat. Bestes Beispiel, Schlüssel vergessen beim aus dem Haus rausgehen. Ne? Und wie wir in einer der ersten Folgen vom Podcast ohne Namen hatten, dass dann der Schlüsseldienst gerufen wird.
Jetzt möchte ich mal kurz dich was fragen, Georg.
Ja.
Wenn, nur mal jetzt, ich, also mal rein theoretisch.
Ja.
Angenommen, es würde ein Rätsel geben und jemand würde das Rätsel, die Frage des Rätsels vorlesen. Mhm. Und jemand, der das hört, hat aber vergessen, was der, der es vorgelesen hat, sagt. Würdest du dann sagen, dass der, der es vergessen hat, quasi unschuldig ist?
Nee.
Doch. Aha. Achso, ich dachte.
Das sind ja zwei unterschiedliche Arten und Weisen von Vergessen. Im einen Fall ist es ja ein etwas nicht denken, was eine allgemeine Pflicht ist. Und im anderen Fall ist es etwas, was dir unmittelbar vorher gesagt wurde, nicht geistig aufnahmebereit gewesen zu sein.
Ja, das sehe ich ein bisschen. Also wenn du die Kühlschranktür aufmachst, ist es auch unmittelbar, hast du sie aufgemacht und es ist eigentlich normaler Reflex, sie einfach zuzumachen. Aus irgendeinem Grund, den wir nicht näher kennen, funktioniert das aber eben nicht. Der gleiche Defekt, den manche Leute haben bei der Kühlschranktür, den haben vielleicht manche auch bei Rätselfragen.
Aber wenn dir jemand sagen würde, während du am Kühlschrank stehst, mach jetzt bitte die Kühlschranktüre zu, dann würdest du das hinbekommen, oder?
Das habe ich noch nie ausprobiert.
Ich glaube schon. Ich denke schon.
Aber das ist ja dann eine konkrete Anweisung. Also wenn jemand das, also du meinst, also Sachen, die gesagt werden, können nicht vergessen werden, weil sie ja gesagt werden.
Nein. Also natürlich kann irgendwas, was gesagt wurde, zu irgendeinem anderen späteren Zeitpunkt vergessen werden. Aber es geht halt um so Dinge, die sehr, sehr unmittelbar sind. Wenn dich jemand unmittelbar, während du im Begriff bist, etwas zu tun, daran erinnert, halte ich es für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man in der Lage wäre, das zu vergessen. Wenn du im Begriff bist, zur Türe rauszugehen, jemand sagt, nimm deinen Schlüssel mit, ist es sehr wahrscheinlich, dass du deinen Schlüssel mitnimmst.
Ja, ich überlege noch, ob man das auf das Rätsel übertragen kann. Ich gebe so lange das Wort ab an Jochen.
Aber was ich halt interessant finde immer wieder, ist, dass die Leute halt von sich selber glauben, dass sie wichtige Dinge grundsätzlich nicht vergessen würden. So nach dem Motto, dafür braucht man keine Erinnerung. Und ich glaube, das ist ein grundsätzlicher Fehler, weil eben Erinnern bzw. Vergessen nicht so funktioniert.
Also ich weiß, dass ich, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es ganz viele Momente gibt, bei denen ich wirklich ganz schlimme Sachen vergessen habe, wo man die Hände über den Kopf, ich kann mich nur nicht mehr daran erinnern, was es war. Und ich habe.
Das sagte ich ja gerade.
Genau, aber ich weiß auch, wo ich es her habe. Habe ich diese Geschichte schon mal erzählt, als wir in den 70er Jahren mit der ganzen Familie Käfer gefahren sind und mein Bruder.
Ich glaube ja.
Und mein Bruder plötzlich sagte: Warum kippen wir auf die linke Seite? Weil mein Vater eben den Reifen gewechselt hat und vergessen hat, die Muttern anzuziehen. Daher muss das kommen.
Aber Moment, und was? Aber nur weil du die Mutter nicht anziehst, kippst du doch nicht auf die linke Seite.
Ja, wenn die sich lösen und der Reifen,
wenn du
das Rad verlierst.
Ja, wenn du vergisst, die Muttern anzuziehen, doch. Dann, also, der hat sie nur leicht, vielleicht hat er auch gar keine Muttern genommen. Das könnte natürlich auch sein, das weiß ich nicht genau. Ich frage ihn nochmal. Aber das ist eine Geschichte, die Weihnachten immer wieder aufgetischt wird.
Ich habe mal eine Frage apropos Auto. Ich bin dabei, mein Auto zu verkaufen. Und ich habe noch nie ein Auto verkauft. Ich weiß gar nicht, wie das geht.
Nimm dir einen zweiten Mann mit. Ihr müsst immer zu zweit sein. Hä? Weil die Autokäufer meistens auch zu zweit sind.
So. Ich verkauf's an Nils.
Ach so, okay. Ich dachte, du würdest das jetzt inserieren und dann kommt einer und will mit dir handeln.
Ich fand die Logik auch geil. Nimm dir einen zweiten mit, weil die Käufer auch meistens zu zweit sind.
Zwei gegen zwei, du gegen uns.
Naja, das ist doch immer so.
Der Gewinner muss das Auto kaufen zu dem Preis, den wir sagen.
Ja, aber es ist doch immer so, dann geht einer um das Auto rum, der andere macht dich schon mal im Gespräch weich und dann findet der andere, kommt, der hinten ist die Stoßstange, aber die ist ganz schön kratzig und dann, die Federn sind aber ganz schön alt und dann sagt der andere, da müssen wir aber mit dem Preis runtergehen, dann wirst du zugelabert.
Und dann sagst du halt, nee, müssen wir nicht.
Ja, aber traust du dem Eddie das zu als knallharter Verhandler bei zwei Leuten? Ja, Eddie, traust du dir das?
Ich mache ja im Freundschaftspreis. Also in dem Fall ist es jetzt wirklich für meinen guten Freund Nils, aber ich weiß trotzdem nicht, wie man es macht. Also
ich habe das bei meinem guten Freund gemacht.
Gib mir die Kohle und dann gebe ich ihm den Schlüssel und fertig. Sondern du musst ja irgendwie anmelden, ummelden, keine Ahnung.
Also es gibt ja einen Kaufvertrag und da schreibst du das rein und er kann
den. Was schreibe ich da rein?
Es gibt so, kannst du dir Kaufverträge, Gebrauchtwagen, Kaufverträge gibt es, glaube ich, aber auf der ADAC-Seite, wenn du ADAC-Mitglied bist, gibt es die, glaube ich. Die kannst du dir ausdrucken, im Netz findest du ganz viel und dann hast du einen Kaufvertrag und dann ist da auch geregelt, wer wann den Wagen abmelden muss. Ich glaube, das kannst du dann bestimmen, dass er das innerhalb von 2 Tagen macht. Und wenn das nämlich ein Fremder ist, dann würde ich den Wagen selber abmelden. Wenn das aber ein Kumpel von dir ist, dann würde ich dem vertrauen.
Das heißt, dann müsste in dem Fall Nils den abmelden.
Genau.
Und sich selber irgendwie anmelden. Genau. Das heißt, ich gebe mir den Schlüssel, sage hier, geh mit Gott, aber geh.
Ja.
Und alles ist gut. Aber jetzt wird es nämlich kompliziert. Wenn ich mir ein neues Auto kaufe und ich will aber mein Kennzeichen behalten, wie läuft das?
Das, was du jetzt auf der alten Kiste drauf hast? Okay, dann wird es schwierig.
Wobei, eigentlich ist mir egal.
Das geht nicht. Dann musst du es, glaube ich, selber abmelden. Das Kennzeichen sozusagen mitnehmen auf dein neues Auto und Nils muss es wieder anmelden mit einem anderen Kennzeichen.
Ah, nee, dann behalte ich das Auto und das ist mir zu kompliziert.
Moment, aber Nils würde doch normalerweise dein Kennzeichen nicht übernehmen, oder?
Nee, ja, keine Ahnung. Was ist denn dein Kennzeichen?
Nee, ist das so was Persönliches? Irgendwie Eddie oder was?
All the Honeys. All, Sternpunkt, the Honeys, dann R und dann mine. All the Honeys are mine. Mann, was irgendwie
diese Typen, die ihre Kennzeichen lieben, finde ich sowieso bescheuert. Die dann hingehen, ich möchte gerne das und das.
Das hat nichts damit zu tun, dass ich es liebe. Es hat einfach damit was zu tun, dass ich sonst vergesse. Und ich jetzt schon ungefähr 5 Jahre gebraucht habe, um es mir zu merken. Und deshalb einfach, aber wie gesagt, ich hänge nicht an dem Kennzeichen. Wenn es bedeuten würde, dass der Nils alles machen muss und ich nichts machen muss, dann scheiße ich aufs Kennzeichen.
Scheiß aufs Kennzeichen.
Ja, das ist super. Aber was macht er denn? Muss er dann das Kennzeichen nehmen und abschrauben oder was?
Ich weiß gar nicht, ob du heutzutage auch bei Corona das Ding abschrauben musst.
Wie, was hat
so, das ja, mit natürlich. Corona zu tun? Naja, weil wenn du zum Amt gehst, ist es ja, musst du ja dahin. Also Kontakte zu anderen beschränken, heißt es ja so. Ich glaube, das kannst du vielleicht sogar digital machen. Plakette draufkleben, selbstständig, ich weiß es nicht. Muss ich mal informieren. Ich glaube, bei der Straßenverkehrsbehörde musst du im Moment nicht antanzen.
Okay. Das ist auf jeden Fall ein aufregendes Thema gerade.
Hast du denn schon einem neuen Fahrzeug ins Auge gefasst?
Ja.
Ist es was Schickes?
Nee. Leider nicht. Es ist so eine Dead Car. Es ist halt echt so ein nicht sexy Auto, aber ich brauche halt, das Problem ist, eigentlich mochte ich ja mein Auto, aber auf der Rückbank ist zu wenig Platz für die Kids mit dem Kindersitz, und da ich auch aufgrund von Rücken und einfach weil ich auch riesengroß bin, den Sitz sehr weit nach hinten mache an der Fahrerseite, ist da einfach, ich habe quasi immer Knie im Rücken.
Oh Gott, das ist nervig.
Und das ist halt für mich scheiße, aber es ist auch für die Kids scheiße. Und die werden ja tendenziell hoffentlich immer größer. Und deshalb ist es alternativlos. Und dann habe ich jetzt geguckt, welches Auto hat quasi am meisten Platz, also Rückbankplatz. Und das ist tatsächlich, ich weiß, soll ich jetzt Werbung machen? Soll ich sagen, was es ist oder nicht? Das ist scheißegal. Es ist ja keine Werbung, weil wir keine Kohle kriegen. Ist ja ein neuer Beschluss. Man kann Marken sagen, ohne Hinweis auf Werbung, wenn man keine Kohle dafür kriegt.
Das ist doch kein neuer Beschluss. Du konntest doch schon immer Markennamen sagen.
Ja, da geht es um Instagram und so weiter, wo ja immer dieses Hashtag Werbung ist. Du bist nicht auf Instagram und deshalb.
Da gab es, glaube ich, nur diese Versuche, irgendwie Leute abzumahnen, wenn sie irgendwie.
Genau, und da musstest du bei jedem Scheiß musstest du Hashtag Werbung sagen, wenn du irgendwie sagst, oh, der Danone-Joghurt. Oh. Naja, egal. Der Danone-Joghurt, den ich gerade gegessen habe, der ist super lecker. Wenn du das in deiner Insta-Story gesagt hast, dann hatten alle Schiss, abgemahnt zu werden, wenn sie kein Hashtag Werbung hinmachen, obwohl du keine Kohle gekriegt hast oder so, sondern einfach nur den scheiß Joghurt lecker fandest. Egal. Jedenfalls ist es ein Skoda Superb. Hat tatsächlich von allen Kombis den meisten Platz auf der Rückbank. Und das ist
also zwischen der einzige Rückbank und Vordersitz.
Genau. Wobei, es gibt noch, glaube ich, irgendwelche SUVs, wo man irgendwie die Rückbank verschieben kann oder so.
Ich hätte jetzt allgemein gedacht, wie so ein Range Rover oder so, diese Riesenpötte, dass da auch viel Platz ist.
Okay, hätte ich gerne, geht aber leider.
Ein bisschen teurer auch.
Ist halt einfach eine andere Preisklasse dann, aber also ich sage ja, es ist jetzt nicht mein Traumauto, ist ein grundsolides Auto, was halt seinen Zweck erfüllt und so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, guck mal, der Papa hat sich mal was gegönnt.
Aber das wundert mich aber trotzdem, weil deine Kids sind ja noch nicht riesengroß. Es muss doch irgendwie noch mehr Autos geben, wo jemand von deiner Größe vorne drin sitzen kann, ohne dass ein Sechsjähriger ihm die Knie in den Rücken rammt.
Ehrlich gesagt habe ich mich das auch gefragt und es gibt natürlich noch Autos, die ein bisschen mehr Platz haben, aber es gibt halt auch, also durchschnittlich, ja, weiß ich nicht, wie viele Menschen sind größer, sitzen auch so bequem. Es gibt, glaube ich, auch viele Leute, die einfach gerader sitzen als ich. Also in der Kombination 1,86 plus krummer Rücken und Sitz nach hinten plus Kindersitz plus großes Kind. Ja,
also saßt du schon mal drin in
dem Auto? Es gibt auch noch Alternativen.
Also hast du den schon mal angeguckt? Warst du schon mal im Händler oder so?
Ja. Ich habe das Kind hinten reingeschmissen, weil ich natürlich wissen wollte, wie das ist. Und es fühlt sich an. Ich muss dazu sagen, ich fahre jetzt einen Ford Focus. Den habe ich irgendwann mal vor 6 Jahren Gebrauch gekauft, weil wir den mal als Firmenwagen hatten. Und das mir einfach, als wir den noch als Firmenwagen hatten, hatte ich zu dem Zeitpunkt von einem gewissen Jochen Numenikus mal ein Auto abgekauft, was ein halbes Jahr später kaputt gegangen ist. Nachdem ich 500 Euro die elektrischen Fensterheber repariert habe. Aber das ist ein anderes Thema. Und jedenfalls hatten wir bei der Arbeit als Firmenwagen einen Ford Focus. Und das hat mir irgendwie Bock gemacht, mit dem zu fahren. Ich fand den irgendwie angenehm. Und da ich ja null Plan von Autos habe, war das das einzige Indiz, was ich hatte, der funktioniert. Und ich wollte halt wegen Familie und Platz und so, wollte ich ein Kombi. Mhm. Aber es stellt sich halt raus, der Ford Focus Kombi ist halt winzig. Also das ist halt, im Prinzip ist es einfach nur ein Kleinwagen mit einem großen Kofferraum, was ich aber halt nicht gecheckt habe. Und damals war das Kind halt noch ein Baby und auch nur eins. Und da habe ich nicht so weit gedacht, dass das ja mal auch wächst und vielleicht noch ein zweites dazu kommt. Und so hat sich das einfach entwickelt. Aber ich bin trotzdem ein bisschen aufgeregt, Leute.
Aber kein geiles Auto, der Kaufentschluss ist schon da, ja? Du musst ihn nur noch abholen, oder?
Ich habe es mir schon im Internet rausgesucht. Und ach so, hier habe ich gar nicht erzählt.
Nimmst du mich
das
zum
Auto
Handel
ist mit? Pass auf, ja, das ist das Problem. Und da würde ich auch gerne mal eure Meinung wissen. Das Auto ist in Stuttgart.
Oh, mhm. Okay.
Und da habe ich dann angerufen und habe gesagt, ja, kann ich ja mal Probefahrt machen? Und dann habe ich gesagt, nö.
Wie?
Und dann habe ich aber gesagt, ja gut, dann nehme ich ihn trotzdem.
Moment mal.
Halt einfach auch cool.
Ist das ein Privatverkäufer oder ein Autohändler? Oder nee, was ist das?
Ein Autohändler.
Hast du den auch Fettprozente rausgeholt?
Autohändler, nee, ich habe noch nicht die Zusage gesagt. Der hat dann gesagt, wir haben auch eine Dependance in Hamburg und da gibt es ja vergleichbare Autos, da könnte ich ja dann Probe fahren. Was natürlich so ein bisschen, also ich kenne ja das Auto, ich weiß ja, wie es ist, aber das spezielle Auto, was ich mir rausgesucht habe, das kenne ich
und
ja nicht.
Und das ist
da
gebraucht, ja?
Ist gebraucht, ja.
Und du hast es aber noch nicht gekauft, aber du hast gesagt, ich würde es gerne kaufen. Und du guckst es dir dann an.
Ich habe dann zu dem Typ gesagt, ja okay, dann gehe ich hier in die Dependance und mache da eine Probefahrt und dann melde ich mich nochmal. Natürlich bin ich nicht in die Dependance gegangen und habe auch keine Probefahrt gemacht und melde mich jetzt einfach bei dem Typen und werde dem sagen, ja, nehme ich.
Nein, würde ich, da ist. Ich würde doch nicht, Moment mal. Ich würde doch nicht ein Auto kaufen, was ich nicht Probe gefahren habe. Bist du bekloppt?
Ach, das Warum ist von nicht? Einem seriösen Autohändler. Wieso denn? Was soll denn daran nicht in Ordnung sein?
Es gibt keine seriösen Autohändler. Oh, 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 oh. Habe ich mich aus dem Fenster gelehnt.
Ja, da bin ich naiv bei sowas. Da denke ich mir, das aber wird schon passen.
Aber das ist doch fünfstelliger Wert. Da kannst du doch nicht einfach in
Aber Jochen, welche Kompetenz besitzt du oder Etienne, was soll ich denn? Einer Probefahrt irgendetwas signifikant Wichtiges zu erkennen?
Nein, es geht doch nicht mal darum, die Probefahrt nicht zu machen. Allein, dass der sagt, sie dürfen keine Probefahrt machen. Da frage ich mich
schon
so.
Nein, er sagt nicht, sie dürfen. Er sagt nur, er wird jetzt nicht aus Stuttgart ein Auto nach Hamburg fahren.
Ach so.
Wenn ich dann Probe fahre und dann sage, ich will es doch nicht. Also,
ach so, du hast ihm gesagt, schicken Sie mal das Auto, damit ich Probe fahren kann. Ich schicke sie wieder zurück.
Nein, ich habe gefragt, ob es die Möglichkeit gibt. Guck mal, die haben ein Autohaus, das ist ein großes Autohaus. Ja? Davon haben die, wie gesagt, auch eine Filiale hier in Hamburg. Und das hätte ja sein können, dass ich sage, ich bin interessiert, ich würde es aber gern Probe fahren, dass der sagt, ja, kein Problem, wir bringen das hoch Und wenn sie es nicht wollen, stellen wir es halt hier in die Filiale. Weil uns das egal ist, ob es in der Filiale Hamburg oder Stuttgart steht.
Aber es kostet eine Menge Geld, das von Stuttgart nach Hamburg
offensichtlich zu ziehen. Und das ist halt für die, gerade auch weil das halt für die Niedrigpreissegment ist, ist kein teures Auto, ist das für die halt jetzt so, das ist ja das, die bezirzen mich auch nicht, weil ich kaufe gebraucht, ich kaufe kein geiles Auto.
Scheiße, du wirst nicht umgarnt, ja, dir wird nichts hinterhergeschmissen, ja, kein Radio, Scheiß. Keine neuen Reifen.
Weil das ist ja trotzdem sau viel Geld, das ist echt so, weiß ich nicht, 3 richtig geile Fernseher, aber wenn du in Saturn gehst und dir einen geilen Fernseher kaufst, ja, schlechtes Beispiel, da kommt auch keiner. Aber ihr wisst, was ich meine. Normalerweise sollte man irgendwie umgarnt werden.
Ein Käffchen, Kekse, Smalltalk.
Ja, gerne, was kann ich denn für sie tun und so. Und ich habe das Gefühl, den Leuten, gerade zu Zeiten von Corona hätte ich gedacht, irgendwie, die sind froh, wenn sie noch irgendwie ein Auto verkaufen. Aber nee, das ist denen einfach irgendwie, ich fühle mich, weiß ich nicht.
Schlecht behandelt,
Ich hätte gern mehr, ja.
Und dieser Wagen ist so speziell, dass es den hier nicht gibt?
Ja, nicht für den Preis in den Zusammensetzung sozusagen.
Sind da tolle Extras bei?
Also für mich, ja, für jeden normalen Menschen wahrscheinlich völlig Standard. Der Jochen der Bonze fährt ja auch so einen dicken Schlitten. Ich bin ja, ich komme ja aus, muss man ja an der aus Stelle
sagen. Einfachen ganz, Verhältnissen, ja.
Ich komme ja aus ganz einfachen Verhältnissen. Ja. Also aufgewachsen auf einer kleinen Farm in Kentucky, habe ich ja früh gelernt, was es bedeutet, aus wenig viel zu machen, Georg. Ja. Und damals das erste Auto, das ich gefahren habe, habe ich.
An so einem Deer-Trecker.
Habe ich im Prinzip selber aus einem Traktor zusammengebaut.
Kenne ich.
Ja, und jetzt ist es halt so, dieses Auto hat zum Beispiel eine Automatikschaltung, da freue ich mich schon sehr drauf. Da freue ich mich richtig drauf.
Kann ich gut verstehen. Das wäre auch eines der Kriterien, die ich jetzt hätte, wenn ich mir ein Auto kaufen würde. Ich bin faul.
Stimmt, du bist ja auch eventuell, hast ja auch schon mal angedeutet, dass du vielleicht
drüber nachdenke. Ja.
Ja.
360 Grad Kameras.
Nee, ach, so einen Schnickschnack brauche ich nicht.
Finde ich geil.
Ja, brauche ich aber nicht. Hat so Sensoren, aber brauche ich nicht. Ich kann so perfekt einparken, ich brauche keine Kamera. Aber was ich brauche und was ich auch habe dann, ist eine Sitzheizung.
Das muss ich sagen, ist richtig schön.
Hast du Ledersitze?
Nee.
Hol dir Ledersitze. Du wirst es lieben. Ja,
wie hol dir Ledersitze?
Das heißt 2000 extra.
Ach, der hat keinen Ledersitz, ne? So. Okay. Das ist tatsächlich so, so ein Kriterium, wo ich sage, dann warte ich lieber noch.
Sitzheizung ist geil, oder?
Sitzheizung ist super. Aber Ledersitz ist noch geiler.
Wie sieht's aus mit Felgen? Ich habe mir das Foto angeguckt.
Egal.
Und ich muss sagen, aber die sehen scheiße aus. Ich hätte gerne größere, geilere Felgen. Aber ich traue mich das nicht dem Verkäufer zu sagen.
Skoda Kombi?
Ja, ich weiß, aber die sehen trotzdem, wenn es schon so ein Dad-Auto ist, dann wenigstens ein paar geile Felgen. Irgendwie.
Oh Gott.
Ganz. Ja, man fängt dich doch.
Den Skoda Kombi mit den fetten Chromfelgen.
Jetzt müssen ja keine großen. Aber komm, ey, so, was will ich denn mit so 17 Zoll kleinen Dingern da? Können wir da nicht, was haltet ihr davon, wenn ich da nochmal so 18, 19 Zoll drauf mache?
Jeden Fall. Wo du dabei bist, wie wär's mit Unterbodenbeleuchtung?
Ach komm schon. Ich bin wirklich kein Autotuner, aber so ein paar große Felgen, breite Reifen auf der Straße, das macht schon Spaß, das fühlt sich anders an. Nein? Ich kaufe schon das vernünftige Auto.
Wie viele Kilometer hatte der denn drauf?
Lass doch den 70 oder so.
Das geht ja noch.
70.000. Wie alt?
2016.
Okay. Ja. Und wie viel KW?
Ja, Zeiten sind da. Times are rough. Was? Das ist auch geil. 220 PS.
Okay.
220 PS?
Ist gut, oder?
Ja. Also,
da kannst du dir dann aber auch die Chromfelgen.
Ach, hol dir besser Chromfelgen.
Ist das die M-Serie von Skoda?
So, Kinder, jetzt schnallt euch mal an. Jetzt sitzt ihr ja bequem. Papa, gib mal Gas. Wunderbar.
Aber ich habe euch doch die Story erzählt von diesem einen Taxifahrer, der mich nicht vorbeigelassen hat, oder?
Warum,
nein.
Warum fährst du mit 220 PS Rennskoda?
Also ich erzähle euch jetzt die Geschichte von diesem Taxifahrer. Das hat wirklich bleibende Folgen hinterlassen.
Stopp. Weißt du, was du brauchst? Du brauchst diese Shelby-Doppelstreifen. Die normalerweise diese US-Muscle-Cars haben, weißt du, die sich von vorne nach hinten über den. Sowas brauchst du.
Ich hätte gern, dass der Motor vorne rausguckt. Vorne.
Ja.
Also pass auf, die Geschichte über Folgendes war, ich habe die, glaube ich, schon erzählt, aber okay. Taxifahrer steht an der Ampel und es wird aus zwei Spuren wird eine Spur. und wir stehen nebeneinander. Und mein jetziges Auto ist sehr langsam leider in der Anfahrt. Und wir fahren beide los und er fährt relativ langsam, so wie ich. Und ich denke mir so, okay, dann übernehme ich jetzt den Lead und fahre vor. Und in dem Moment, wo ich ein bisschen mehr Gas gebe, gibt er auch mehr Gas. So, dass seine Schnauze von seinem Auto ein bisschen weiter vorne ist. Und die Strecke wird immer dünner vorne, so dass es wird. Und ich versuche noch mehr Gas zu geben, um jetzt noch schnell vor ihn zu kommen. Und er lässt mich nicht. Er gibt auch Gas. Aber er hat halt scheiß Mercedes-Taxi. Und plötzlich gibt er so Gas und ist vor mir. Und dann wird er plötzlich langsam. Mhm. Und also er hat sich vor mich, also es war ganz klar, glaub mir, es war unausgesprochen ein Angriff. Es war ein Angriff. Und dann fährt er, dann wird er wieder plötzlich langsam, auffällig langsam. Und ich bin hinter ihm, bin genervt, weil ich nicht an ihm vorbeigekommen bin. Und jetzt diktiert er, mit welcher Geschwindigkeit ich fahren kann. Wir kommen zur nächsten Ampel. Und ich stelle mich nicht hinter ihn, sondern neben ihn, weil ich denke, alles klar, jetzt ziehe ich ihn ab. Ich drück schon voll durch, wenn es gelb ist und zieh ab und dann bin ich vor ihm.
Ich finde dieses Fast and Furious mit dem Ford Focus Kombi gegen das Taxi, finde ich gerade einfach richtig gut.
Es wird gelb und er merkt, dass ich voll konzentriert bin und schon leicht Gas gebe, damit ich gleich maximal Speed geben kann. Und er drückt einfach auf mit seiner scheiß Automatik, er drückt einfach drauf und zieht mich ab an der Ampel und dann fährt er wieder langsam. Er macht also exakt das gleiche nochmal. Ich bin hinter ihm und ich bin schon so fucking sauer, dass er, und ich so hilflos. Ich konnte nichts machen. Was soll ich denn machen?
Rammen.
Er hat wieder die Geschwindigkeit diktiert und dann ist er irgendwann rechts abgebogen und hat diesen Kampf gewonnen. Und da habe ich mir geschworen, das nächste Auto
hat doppelt so viel PS.
Wird 220 PS.
Leute, ich hab
ihn vor mir
in einem Taxi gesessen und war komplett beeindruckt von diesen blöden 360-Grad-Kameras, die halt irgendwie von jeder Ecke des Wagens so auf die Fahrbahn gefilmt haben, dass sie ein Bild produziert haben, das aussah, als wäre es ein Satellitenbild. Und das hat mich komplett irritiert, weil ich mir dachte, hä, wie funktioniert das? Es war halt ein Bild des Autos von oben mit der tatsächlichen Straße, die quasi vor, neben und hinter dir zu sehen war. Und ich habe, glaube ich, eine Minute gebraucht, um ansatzweise zu verstehen, wie dieses Bild zustande kommen kann. Weil meine erste Theorie war, da muss so eine Kamera oben auf dem Stab sein. Oder da fliegt eine Drohne. Aber das kann es ja nicht sein. Und dann hat sich's langsam in meinem Kopf zusammengebaut, wie das funktionieren könnte. Was mich aber nicht weniger beeindruckt gelassen hat. Und ich mir dachte, wenn ich mir tatsächlich irgendwann mal ein Auto zulegen sollte, muss das sowas haben, finde ich voll gut.
Und wie geht's jetzt? Also 360-Grad-Kamera wahrscheinlich.
Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, also ich habe das auch nur versucht zu folgern, ist, dass mehrere einzelne Kameras jeweils ein Bild von der Straße aufnehmen und das, was als dein Auto in diesem also in dem Ding, was so aussieht wie ein Satellitenbild angezeigt wird, ist halt nur eine Grafik deines Autos. Denn es ist ja egal, wie das tatsächlich aussieht. Du weißt ja, was das für ein Modell ist. Und wie, ne? Also du musst ja nicht dein tatsächliches Auto dort sehen, um einschätzen zu können, ob rechts oder links neben dir was ist.
Das stimmt.
Sondern nur sehen, was auf der Straße ist. Also eine Grafik, die auf eine Mischung der vier, ich nehme an, dass es vier sind oder sechs, keine Ahnung, wie viel 360-Grad-Kameras, projiziert wird, hat mich total fasziniert. Ich fand ja schon diese Rückfahrkameras total faszinierend. Die einem die Spur anzeigen, wie man, also wo man landen würde mit dem entsprechenden Lenkeinschlag.
Aber das ist, finde ich, sehr gewöhnungsbedürftig. Das hatte ich bei meinem Auto, bei meinem Mietwagen im Sommerurlaub. Und ich finde, ich kann da nicht auf den Monitor gucken und rückwärts fahren. Ich muss immer klassisch mich umdrehen und durch die Rückscheibe gucken. Das ist irgendwie
da
so gelernt seit 25 Jahren. Keine Ahnung. Habt ihr euren Führerschein direkt beim ersten Mal bestanden?
Mhm.
Jochen eh nicht, oder?
Doch, aber,
komm, du lügst.
Aber auch nur deshalb, doch, tatsächlich, sogar auch die Theorie beim ersten Mal. Es gibt ja Leute, die sind sogar in dem Energiefragebogen mal durchgefallen, habe ich gehört. An der ersten Linkskurve nach der Ampel hätte ich beinahe jemanden überfahren. Das hat der Prüfer, aber nicht gesehen, weil er sich gerade noch meinen Namen und die Dokumente irgendwie sortiert hat hinten. Und ich habe dann nur im Rückspiegel geguckt und da war er mit dem Kopf unten und hat irgendwas geschrieben. Und ich so, und ich guckte nur meinen Fahrlehrer, der rechts logischerweise neben mir saß, an und der so, die Augen wurden größer. Also, das war, sonst hätte ich den Führerschein wahrscheinlich auch erst später machen können. Ja, aber mit Bravour, glaube ich, sehr, mit Bravour, glaube ich. Kann man das so sagen?
Ja, du bist ja auch ein Top-Autofahrer.
Ich glaube, jetzt ist das ja super, bei dem Schnee eine Führerscheinprüfung zu haben, oder? Jetzt in diesen Tagen irgendwie
weil so wenig Leute und Autos in Bielefeld
sind, oder was? Ja, weil du hast ja einen Termin und der wird ja nicht abgesagt oder wird ja bei Schnee abgesagt. Und du kannst nicht schnell fahren, du kannst immer sagen, oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und ist die Führerscheinprüfung dauert ja auch nur eine gewisse Zeit. Die fahren ja nicht 3 Stunden, bis du auf der Autobahn bist, oder? Das ist doch eigentlich super. Jetzt Führerscheinprüfung, fährst du mit 20 durch die Stadt und sagst immer, lieber mal vorsichtig bei dem Schnee. Versteht ihr?
Ja, ich bin mir halt nicht sicher, welche Anforderungen da an dich als Fahrer gestellt werden, dass deine der Prüfer nicht sagt, sie halten hier den Verkehr auf. Also du wirst ja nicht mit 5 km/h fahren dürfen. Ne? Dann wird er dir ja sagen, ein bisschen schneller können sie schon.
Ja,
zumal es auch einfach Schnee, gefährlich ist, weil du halt noch Schnee nicht so erfahren bist. Ja, eben. Du bist ja noch nicht so erfahren, dass du genau einschätzen kannst, wann du bremsen musst, wie schnell du in eine Kurve kannst. Also da fehlen ja echt so Erfahrungswerte, die auch jetzt erfahrenen Autofahrern das Fahren auf dem Glatteis oder auf dem Schnee nicht so leicht fällt. Also insofern. Also
meine ersten Erfahrungen auf Schnee zu fahren waren keine guten. Ich habe keinen Unfall gebaut, aber das war halt quasi wie komplett neu zu lernen, ne? Weil nicht so funktioniert, wie ich es gewohnt war.
Ich hatte meine eine Situation im Auto abseits der Führerscheinprüfung, da saß ich in meinem ersten Auto, das war ein gelber Golf 1 und da bin ich in Ratingen, die Straße, liebe Ratinger, von der Autobahnabfahrt runter in die Stadt. Da fährt man ja über die Autobahnbrücke und da war ein Riesenstau, da ist sonst nie ein Stau und ich war mit irgendwas anderem beschäftigt, guck wieder nach oben und plötzlich stehen die alle vor mir und ich wusste, alles klar, wenn ich jetzt bremse, rausche ich dem Hintermann rein. Also, was mache ich? Gebremst, Bremse losgelassen und auf den Bürgersteig gefahren. Da ist auch nie ein,
das klingt nicht clever.
Da ist nie ein Fußgänger. Auf alle Fälle habe ich dann eine Vollbremsung gemacht und bin 5 Autos später erst zum Stehen gekommen und die haben mich alle angeguckt, als wäre ich vom anderen Stern. Aber es ist da nichts passiert, zum Glück.
Alter.
Ich wäre sonst richtig, also ja, ich wäre richtig, ja, mit 70 Sachen hinten ins Stauende gecrashed. Eddie, noch ein Tipp beim Autokauf, ne? Guck, ob das ein Unfallfahrzeug ist. Wenn da steht K.A., also keine Angaben, dann lass dir das auf alle Fälle schriftlich geben, dass es kein Unfallfahrzeug ist. Kann ja sein.
Naja, weil was kaputt ist, oder?
Ja, wenn er schon sagt, keine Angaben, ist halt schon so komisch, ne, wenn das da stehen sollte.
Ab wann muss man das denn als Unfallfahrzeug deklarieren? Also ich meine, wenn du jetzt irgendwie beim Reinfahren in die Garage dir irgendwie den Kotflügel ein bisschen krumm gefahren hast, dann ist es ja noch, ist es dann ein Unfallfahrzeug?
Ich glaube ja, aber ich bin mir nicht sicher. Ja? Ich meine ja, eigentlich müssten...
Auch wenn es nur optische Schäden hatte, die behoben wurden, dann ist es doch egal.
Da würde ich mal unsere Experten hier, unserer Hörer wieder, schreibt uns mal was, also wenn ihr das wisst. Ich kann es nur vermuten. Ich würde vermuten jetzt, ja, eigentlich muss es alles was, ja.
Aber was meinst du mit sich das, also angenommen, ich sage hier, Leute, ist es ein Unfallfahrzeug? Und dann sagen die nö. Und dann sage ich, könnt ihr mir das schriftlich geben? Und dann sagen die ja. Und dann?
Genau.
Was, also wie geht es weiter?
Also es schriftlich geben, dass es ein Unfallfahrzeug ist?
Nee, dass es keins ist.
Okay, genau. Naja, also wenn sich dann hinterher nämlich rausstellt, dass der einen Schaden hat, zum Beispiel die Antriebswelle ist kaputt durch einen Unfall oder dass das Auto in einem halben Jahr Schrott ist, dann hast du, ey, Moment mal, ihr habt mir das aber als Nicht-Unfallfahrzeug verkauft.
Aber dann müsste quasi, das würde mir ja nur was helfen, wenn irgendjemand feststellen kann, dass es ein Unfallfahrzeug
war. Das können ja Experten, dafür gibt es ja Gutachter.
Aber das müsste ich doch dann direkt nach Kauf quasi machen.
Kannst du auch, oder vorm Kauf. Du kannst natürlich auch mit dem Wagen...
Ja, aber ich kann ja nicht mehr irgendwie ein halbes Jahr später irgendwie geht was kaputt und dann sagen, das ist ein Unfallauto gewesen, weil woher wollen denn die Leute nicht wissen, dass ich den Unfall gemacht habe?
Ja, weißt keine du, was Ahnung. Ich mein? Ja, das weiß ich schon, aber das, glaube ich, können Gutachter schon, wie alt ist der Schaden und so, das können die, glaube ich, schon rausfinden. Aber vielleicht sogar vor dem Kauf nochmal zum Experten fahren oder nochmal checken lassen. Hier, guck dir den Wagen mal an, kann ich ihn kaufen oder ist da was dran?
Ja.
Na gut. Ich bin gespannt auf die Geschichte, die dann. Wann willst du da runter, wann willst du runterfahren und kaufen? Weißt du es schon?
Nee, wenn ich den kaufe, dann liefern die den ja.
Ach so. Du liefern, dachte, Moment mal, du setzt dich doch nicht mal in das. Du fährst nicht runter und guckst dir den an?
Nein, ich habe mir den im Internet angeguckt.
Mann! Man kauft doch nicht etwas für so viel Geld.
Aber Jochen, nochmal, was bringt das denn?
Dass du hast man ja
einen Vertrag, wo dann drin steht, der Wagen ist in Ordnung und so weiter und so fort.
Aber saßt du schon mal in so einem Auto?
Auto, ja.
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 Hier in Hamburg.
Ja.
Aber du musst doch mal eine Probefahrt machen mit dem Fahrzeug, bevor man es kauft.
Wieso? Ist ein Auto, es wird fahren. Da bin ich mir sicher, dass das fährt.
Aber das ist doch teuer.
Ja, aber deshalb fährt es ja auch gut.
Okay.
Also wenn ich jetzt sage, ich nehme es und die liefern es hier nach Hamburg in die Filiale und ich gehe dann dahin und sage, so, guten Tag, Herr Meier, da ist ja das Schmuckstück, dann geben Sie mal den Schlüssel, dann fahre ich jetzt und ich fahre um den Block und merke, das Ding explodiert unter meinem Arsch, dann gehe ich natürlich direkt zurück und sage, ja Leute, was ist denn da los? Das Auto ist ja explodiert.
Okay.
Also, aber was erwartest du denn, was ich jetzt bei der, ich fahre doch jetzt nicht nach Stuttgart, mache eine Probefahrt und sag, was soll
ich denn? Aber du kaufst dir ein Auto, was du nicht gesehen hast. Ja, ein gebrauchtes Auto.
Jochen, du hast doch trotzdem einen Kaufvertrag, was es für ein Wagen ist, welche Features.
Ja, aber man muss, vielleicht fährt der einfach scheiße oder es ist irgendwas tackert oder rappelt oder die. Das sind Autohändler, die versuchen mit allen möglichen.
Wenn etwas defekt ist, und du den Wagen als nicht defekt gekauft hast, ändert das doch nichts. Dann sagst du dem, hören Sie, der Wagen, den Sie mir verkauft haben, der ist defekt.
Dann sagt er, kommen Sie mal nach Stuttgart.
Ja, dann sagt er nein. Dann sagt er nein, der war vorher in Gott, auf die Geschichten bin ich schon gespannt hier im Podcast. Kauf das Ding. Lass es dir schicken.
Oh Mann, jetzt
du hast gefragt, du hast gefragt, Leute, ich brauche euren Rat. Damit hast du die Geschichte eröffnet.
Ich brauche euren Rat, wie ich mein Auto verkaufe.
Ach so, okay. Aber einen Rat, wie du das kaufst, möchtest du nicht
haben. Ich meine, wenn jetzt Etienne der Mega-Bastler wäre, der jedes Auto in- und auswendig kennt, der sich einmal reinsetzt und sofort an jeder Kleinigkeit bemerkt, da stimmt was nicht, würde ich dir ja zustimmen, Jochen. Dann würde ich auch sagen, klar, wenn du so ein Experte bist, dann setz dich in die Karre rein und mach eine Probefahrt. Vielleicht fällt dir irgendwas Wichtiges auf. Aber wenn er so ist wie ich, wie du, und wie ich davon ausgehe, dass Etienne ist, dann macht diese Probefahrt für ihn ja keinen Unterschied.
Also ich würde deshalb auch so ein Auto
argumentieren,
immer mit zwei Leuten
kaufen. Du könntest ja argumentieren, dass wenn du der Meinung bist, eine Probefahrt muss sein, dann nimmst du jemanden mit, der Ahnung hat.
Genau.
Habe ich aber bei meinem jetzigen Auto zum Beispiel auch nicht gemacht. Da habe ich eine Probefahrt gemacht, da bin ich zweimal ums Karree, habe gesagt, ja geil, fährt, nehme ich. Und das Ding ist halt, das ist ein absolut seriöses Autohaus. Ich habe dieses Autohaus natürlich recherchiert und das ist seit 70 Jahren irgendwie in Deutschland, hat verschiedene Filialen und das ist jetzt nicht, also wenn das jetzt privat irgendwie hinter der tschechischen Grenze irgendwas wäre, wo ich sage, was, Alter, ein Range Rover für 5.000 Euro mit 0 Kilometern, da würde ich vielleicht dann doch nochmal drüber nachdenken, aber
du hast ja auch Opportunitätskosten, wenn du da hinfahren würdest, um eine Probefahrt zu machen. Das kostet dich ja nicht nichts. Es kostet dich einerseits die Anreise und zweitens einen Arbeitstag mal mindestens, wenn du nach Stuttgart und dann wieder zurück nach Hamburg fährst. Ja,
auf gar keinen Fall würde ich
das machen. Wenn du eine weitere Person mitnimmst, das 2 Manntage plus die Anreise und Abreise für 2 Personen.
So nehme ich.
Alles klar. Und
dann musst du dich halt fragen, wie wahrscheinlich ist es, dass du bei dieser Probefahrt etwas feststellst, dass es rechtfertigt, diese Investition zu machen.
So, ich finde,
da würde ich sagen, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering.
Weißt du was? Ich behalte einfach den scheiß Ford Focus.
Nils, sorry.
Leck mich am Arsch. Ich schmeiß einfach den Kindersitz hinten raus. Und der Große soll die Schnauze halten, seine scheiß Knie wegstecken. So nehme ich.
Jetzt habe ich sehr gut.
Seite drehen, die Knie.
Dann können wir ja jetzt zum Rätsel kommen, oder?
Ich bin immer noch fasziniert. Du kannst mir noch nicht erzählen, dass in so einem wie Mercedes oder Audi hinten nicht genügend Platz ist. Oder sind die so klein?
Ja, Mercedes, Audi ist einfach fucking teuer. Ja, weißt du, wie teuer ein Mercedes und Audi ist?
Aber du hattest doch sogar mal einen Audi, oder? Von Jochen?
Ja, den vom Jochen. Für 800 Euro hat er ein kaputtes Auto verkloppt, weil ich übrigens da keine Probefahrt
mit dem zweiten Mann gemacht habe. Dann wäre dir sofort aufgefallen, dass die Scheibe nicht runtergeht. Ach Leute, lass uns rätseln.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Denn wir sind jung und brauchen das Geld.
Eddie, halt dir mal die Augen zu. Denk mal an was Leckeres. Cappuccino Protein Balls ohne Zuckerzusatz. Schoko Protein Crunchies mit Zimt. Sanddornbeeren mit Traubensaft.
Sag mal, bist du schon wieder in der Koro-Drogerie unterwegs?
Genau. Da gibt's so geiles Zeug. Apfelstücke mit Zimt und Zucker. 1 Kilo. Crunchy Cranberries 500 Gramm. Und die sehen so lecker aus. Toffee Protein Balls. Komm, was für dich.
Ha? Ja, ich bin eher, ich mag eher die ganzen Schokoladensachen, die haben, oder die Erdnuss-Karamell-Cluster in der 1-Kilogramm-Packung.
Schokolierte
Kaffeebohnen.
Yeah. Und das Gute ist, man kriegt ja nicht so eine Hand.
Schokobrezeln ohne Zucker zu.
Man kriegt da ja nicht nur eine Handvoll, sondern das System bei Koro ist ja, dass es Großpackungen gibt für einen guten Preis. Hier zum Beispiel die Ruby-Schokodrops 1 Kilogramm. Ja, das spart natürlich Verpackung.
Ne? Und ganz viele vegane Produkte übrigens auch. Meine Frau ist ja mittlerweile halbe Veganerin und das macht mich ja auch quasi ein bisschen vegan, weil wir ganz viele vegane Produkte haben. Neulich hat sie wieder was zu essen gemacht, dann guckt sie mich immer so erwartungsvoll an. Na, merkst du was? Das waren nämlich kleine Fleischbällchen oder so dachte ich zumindest. Und dann guckt sie mich so an und dann sage ich, wow, das schmeckt aber lecker. Und dann so, ha, das ist nämlich gar kein Fleisch. Und so geht das ständig. Mir wird ständig irgendwas Veganes wird mir untergejubelt, aber solange es genauso schmeckt, ist es mir auch eigentlich wirklich wurscht. Und da lachen mich hier gerade die veganen Schokobrezeln und Zuckerzusatz.
Die haben Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods, wie zum Beispiel Bio-Hanfsamen, Bio-Gerstengras.
Ja, aber nicht nur die leckeren Sachen, Jochen. Ne? Also das Geile an der Koro-Drogerie ist ja, die wollen ja Nummer 1 Anbieter für haltbare Lebensmittel und Top, quasi das Top-Food-Online-Portal werden. Und das Ziel ist es, die Handelswege, die klassischen Handelswege zu überspringen und also die Lebensmittel ohne Umwege sozusagen vom Bauern direkt zum Verbraucher zu transportieren und weniger Verpackungsmüll durch diese Großverpackung zu machen. Das ist einfach super. Und wenn man auf die Seite geht, also korodrogerie.de, dann findet man auch wirklich viele, viele Infos zu den Produkten. Ihr wisst genau, wo die herkommen, was da drin ist. Könnt euch die Verpackung angucken und so. Also es ist echt richtig, richtig nice gemacht.
Genau, hier zum Beispiel rote Linsen, 2 Kilo, da weiß man, wo es herkommt, welcher Brennwert es ist, wie viel Fett da drin ist, ob Zucker drin ist, wie viel Ballaststoffe. Geil. Und schmeißt euch den Warenkorb voll und bevor ihr da rausgeht und bezahlt, sagt Hallo, ich bin Pornhörer mit P-O-R-N, bekommt ihr nämlich 5% Rabatt in der korodrogerie.de.
Ja, ganz ehrlich, ich gebe zu, ich höre Porn.
Seid ihr bereit?
Ja.
Mhm. Als Kyle MacDonald 2006 ein zweistöckiges Haus in Kipling, Saskatchewan bezog, war das weshalb besonders?
Wer stellt jetzt die Frage, Eddie? Komm, du möchtest den Ort auch nochmal
hören. Noch mal. In wo?
Kipling, Saskatchewan. Das macht jetzt für euch den Unterschied. Ach, Kipling, Saskatchewan, okay. Das ist jetzt was anderes.
Ja, der Name ist vielleicht interessant. Wenn das vielleicht ein berühmter Vulkan ist, dann wäre das besonders, dein Haus zu beziehen, Mr. Klugscheißer. Also, Kipling,
Saskatchewan. Wie viele Vulkane in
Saskatchewan? Jetzt habe ich die Frage echt wirklich, jetzt mal ohne Scheiß. Ich wette, Eddie geht es aber nicht anders. Jetzt habe ich die Frage wirklich nicht mehr auf dem Schirm.
Naja, da ist halt ein Typ und er ist in eine Wohnung gezogen in Saskatchewan. Und du sollst dich fragen, warum das was Besonderes ist. 2006.
Dass der da reingezogen ist.
Mhm. Ja.
Okay. Ja. Wie hieß der noch?
Kyle.
Alter. Kyle, alles klar. Ja, Alter heißt er ja nun nicht. Ich fange mal an. Der Kyle musste eigentlich gar nicht umziehen. Es bestand eigentlich gar keine Notwendigkeit umzuziehen, stimmt's?
Bei fast jedem Umzug, ja.
Also nein.
Es bestand keine Notwendigkeit, umzustehen.
Achso, okay. Ja, es
bestand Verneinungsfragen sind natürlich.
Ja, also ich ziehe meine Frage fast zurück.
Die besten Fragen mit, ja. Gehe ich recht in der Annahme.
Hat diese Wohnung, bietet die etwas Besonderes, was eine andere Wohnung so nicht bietet? Jetzt kannst du natürlich sagen, das macht jede Wohnung, aber ich weiß, was Besonderes.
Das Besondere ist schon mal, dass sie keine Wohnung ist, sondern ein Haus, wie ich sagte, ein zweistöckiges.
Oh, ach so. Zweistöckiges Haus. Also, bietete dieses Haus zum Beispiel einen ganz besonderen Blick? Ey, jetzt leckt mich alle mal. War der Blick besonders?
Nein.
Besonders da.
Anders da.
Jetzt bin ich auf die nächste Frage gespannt.
Ist der Ort, hat er das Besondere etwas mit dem Ort zu tun?
Nee.
Also das Besondere ist tatsächlich in der Wohnung zu finden oder in dem Haus zu finden oder das Haus selber. Es hat nichts.
Nein.
Ah, jetzt sind wir wirklich mal einen Schritt weiter.
Dieser Keil, ist das ein Mensch?
Ja, gute Frage.
Was ist denn das für eine Frage? Natürlich ist der ein Mensch.
Ja, wenn es ein Hund wäre, wäre das Besondere, dass ein Hund in ein zweistöckiges Haus zieht. Denn
okay, es war nur ein logischer Einwand. Alles klar.
Also außerdem, wer bist du, dass du dauernd meine Fragen kommentierst?
Ich bin der Gewinner vom letzten Mal.
Alter, am Arsch.
Doch.
Jochen, wie hoch ist das Pferd gerade?
Du hast Affe gesagt und ich habe Hund gesagt.
So. Ich lasse mich jetzt hier nicht provozieren und frage weiter. Es ist also ein Mensch, der in ein zweistöckiges Haus gezogen ist.
Ja.
Du möchtest wissen, was daran so besonders ist. Mhm. Nun, es ist folgendes, Georg. 2006 spielt das Ganze.
Ja.
Richtig?
Ja, absolut richtig.
Wohnt er da heute noch?
Glaube schon. Bin mir aber nicht sicher.
Ist dieser Keil, ist der bekannt, prominent?
Ja.
Also außerhalb dieser Hausgeschichte?
Nein.
Aha. Alles klar, mhm. In dem Haus sind Geister.
Jochen, über 100 Folgen haben wir und du hast immer noch nicht gelernt, mal so ein bisschen allgemein einzugrenzen, bevor du eine ganz spezifische Frage stellst. In dem Fall noch eine, die immer ein Nein bekommen wird.
Wieso?
Aber gut, nein, in dem Haus sind keine Geister.
Aber das hört sich sehr englisch an, dieser Ort.
Ja.
Ich diskutiere das jetzt nicht. Ihr müsst meine Gedankengänge mal verstehen.
Moment, was ist der Ort hört sich englisch an und deshalb sind dort Geister?
Richtig, in jedem. Ich möchte da nicht weitermachen.
Ort sind Geister.
Okay, also, wir wissen, Kyle ist in dieses Haus gezogen.
Ja.
Und du möchtest wissen, was ist daran so besonders?
Das
und die Besonderheit liegt ja nicht am Haus.
Nee.
Die Besonderheit liegt an Keil. Richtig?
Nee.
Siehst du. Und jetzt möchte ich dir nochmal ganz kurz meinen Gedankengang erklären. Wie geil ist es, wenn du auf einmal auf die meine zweite Frage ein Ja geben musst, weil es die richtige Antwort ist. Danach lächelt sich seit 107 Folgen. Und deshalb haue ich immer mal.
Aber warum sagst du dann etwas, wo du immer Nein bekommen wirst, weil es keine Geister gibt?
Hä?
Also wenn du jetzt gesagt hättest, irgendwie
Einhörner.
Dann hätte ich halt auch wahrscheinlich Nein gesagt. Wenn du gesagt hättest Nashörner, dann hätten wir uns zumindest darauf einigen können, dass es Nashörner gibt.
Aber wenn ich sagen würde, er glaubt, da wären Geister, dann wäre die Frage nicht so doof aus deiner Sicht?
Ja, zumindest ist es dann etwas, was ich theoretisch bejahen könnte, wenn er an Geister glaubt. Aber wenn du sagst, da sind Geister, wirst du halt immer Nein bekommen.
Okay, jetzt verstehe ich deine Logik. Gut.
Ja.
Ich frage jetzt mal, hat das etwas mit dem Standhaus des Hauses in Bezug auf Energie zu tun? Also zum Beispiel, dass er besonders tollen Strom da bekommt.
Nein.
Okay.
Das Besondere ist vielleicht.
Ja.
Wohnt in diesem zweistöckigen Haus, da wohnen noch andere mit ihm.
möglich.
Okay.
Ich würde es fast annehmen, aber...
Und durch diesen Einzug in dieses Haus ist er bekannt geworden?
Jein. Nicht ausschließlich durch den Einzug. Aber geht in die richtige Richtung.
Das heißt, er hat beim Einzug auch noch irgendwas gemacht?
Das kann man so nicht sagen, nee.
Okay.
Ist in diesem Haus was Besonderes passiert, nachdem er eingezogen ist?
Nee, nee.
War dieses Haus in irgendeiner Form schon bekannt, bevor er da eingezogen ist?
Nein.
Wurde das Haus nach seinem Einzug bekannt? Ja, ne?
Ja, kann man so sagen.
Das Haus wurde bekannt durch seinen Einzug, also durch ihn.
Ja, also ja. Nicht wirklich durch seinen Einzug, aber durch ihn.
Durch ihn. Weil er war er vorher, ich weiß nicht, ob wir die Frage hatten, war er vorher auch schon bekannt?
Nee. Also er ist im Laufe dieses Prozesses bekannt geworden, sagen wir es so.
Sehr gut.
Ist aber es war vorher kein Prominent, das war nicht wie Alice Cooper oder so.
Wieso kommst du ausgerechnet auf Alice Cooper? Aber okay.
Ja.
Das Haus, in das er gezogen ist, war das in Stand?
Ja.
Gab es Leute, die vor ihm schon mal in diesem Haus gewohnt haben?
Ich nehme an, ja. Ich weiß es nicht mit Sicherheit, aber ich nehme an, ja. Ich glaube nicht, dass das für ihn gebaut wurde.
Ist dieses Haus besonders von der Bauweise?
Nee.
War das bewohnt, bevor er da reinging? War es unmittelbar bewohnt?
Weiß ich nicht, spielt keine große Rolle.
Dann sind wir noch einen Schritt weiter. Was ist denn so besonders, dass er in dieses Haus einzieht? Ist es ein besonders kleines Haus?
Nö.
Okay. Was ist das Besondere? Hast du gefragt, was das Besondere an dem Haus ist oder an dem Einzug?
Ich habe gefragt, als er 2006 in das Haus eingezogen ist, war das weshalb besonders?
Weshalb war das besonders? Und es ist nicht besonders, weil das Haus irgendwas Besonderes ist. Und es ist nicht besonders, weil er irgendwie besonders ist, sondern es geht also um den Umstand, dass er dort einziehen konnte.
Nein. Wem gebe ich denn? Ich weiß nicht, wem ich zuletzt einen Tipp gegeben habe. Ich glaube, es ist an der Zeit, einen Tipp zu geben.
Na, gib Jochen.
Es geht darum, wie er dieses Haus erlangt hat.
Oh, das ist aber ein großer Tipp, ne? Ich kann noch nicht wirklich viel damit anfangen, aber okay.
Dafür brauche ich aber auch eine relativ präzise Antwort.
Okay. Hat er es beim Glücksspiel gewonnen?
Nein.
Okay. Aber ich gehe recht in der Annahme, dass er eigentlich nicht die Kohle gehabt hätte, um für dieses Haus.
Ja. Gehst du.
Okay, das heißt, und er hat das Haus. Also Jochen hat gefragt, beim Glücksspiel gewonnen hat, dass du Nein das gesagt. Nein.
Ja.
Inkludiert dein Nein auch, bezieht sich das aufs Glücksspiel oder aufs Gewonnen?
Sowohl als auch.
Okay, dann muss ich das nämlich nicht nochmal fragen.
Jetzt antworten wir also nicht nur mit Ja und Nein, ne? Alles klar.
Also, er hat das Haus nicht gewonnen. Er hat es nicht gekauft. Hat er es gekauft? Nein, warte, ich frage anders. Warte. Er hat, wie frage ich das denn, damit ich ein Ja krieg? Warte kurz. Das Haus hat er nicht gekauft, oder? Aber ist das eine Verneinungsfrage?
Also, ihr kennt das alte Spielchen nicht mehr mit dem gehe ich recht in der Annahme, das.
Gehe ich recht in der Annahme, dass er das Haus nicht gekauft hat?
Eddie, du bist so ein fairer.
Was?
Bist so ein fairer Sportsmann.
Ja, tust du. Du gehst recht in der Annahme.
Okay.
Okay, er hat es nicht gekauft, nehme ich. Er hat es nicht gekauft, er hat es nicht gewonnen. Hat er es geerbt? Aber nee, warte, dann, ja, egal, jetzt habe ich schon gefragt, aber es ist ja nicht besonders. Hat er das Haus geerbt?
Nee. Er hat es nicht geerbt. Nee, aber es hätte ja trotzdem besonders. Wenn er es von der Katze geerbt hat oder so, dann hätte es ja trotzdem was anderes sein können.
Ist ihm das Haus geschenkt worden?
Nee.
Okay, was gibt's denn noch? Hat er das Haus gefunden? Nee. wie kann man denn noch an etwas kommen? Nicht gekauft, nicht geschenkt, nicht geerbt, nicht gewonnen.
Ah, ich möchte lösen. Schweigen.
Hat er es... Warte. Nicht gekauft, nicht geerbt. Hat er... Okay, warte. Hat er irgendwas dafür geben müssen?
Ja.
Gehe ich recht in der Annahme, dass das kein Geld war?
Ja.
Okay. Hat er es getauscht?
Ja. Kleines bisschen präziser brauche ich es noch.
Okay. Ja gut, er hat das Besondere. Er hat das Haus bekommen, weil er irgendwas getauscht hat dafür.
Ich möchte lösen.
Ja. Du bist aber noch nicht dran.
Ich weiß.
Ich habe ja bislang nur erst. Du willst schon wieder abgreifen, was ich mir hier schwer erarbeitet habe. Diesmal nicht, Jochen. Diesmal nicht. Diesmal kommst du nicht durch mit dem Hund. Warte. Er hat es getauscht. Möchtest du jetzt wissen, was er dafür gegeben hat?
Das ist eine Möglichkeit, ja. Oder weiter gefasst.
Nee, ich nehme nicht keine Tipps mehr. Ich möchte lösen, weil die Geschichte ist so sonnenklar. Sie liegt hier praktisch. Ich muss sie nur noch aufheben und abstauben.
Mhm. Wenn du doch nur dran wärst, gell?
Genau. Aber,
aber noch bin ich ja dran.
Richtig.
Hat dieses Haus Fenster?
Ja.
Mhm. Gut. Ich wollte mal eine Frage stellen und ein Ja kriegen.
Schade, dass du kein Nein gekriegt hast.
Hat das Haus eine Eingangstür?
Ja.
Leckt mich doch.
Okay, ich bin immer noch dran. Das war wieder ein Ja. Okay, aber ne, also er hat getauscht. Er hat getauscht. Was hat er denn getauscht? Vielleicht hat er, was ist das Besondere?
Auto.
Was getauscht, was weniger wert ist als das Haus, nehme ich an.
Ich lass das mal gelten.
Nein, ich will lösen. Ich will lösen. Es war die Gans. Er hat eine Gans getauscht. Das war der Typ, der von der Gans zum Esel, vom Esel zum Schwein und sich hochgetauscht hat und dann von der Gans, wie heißt das, Hans im Glück?
Schade. Bei Hans im Glück war das genau umgekehrt übrigens.
Ach so, okay.
Er hat erst Gold gehabt und am Ende nichts mehr.
Aber war es das?
Aber im Prinzip, es ist die Story, die ihr vielleicht noch kennt unter dem Namen One Red Paperclip. Er hat durch eine Reihe von Tauschgeschäften, beginnend mit einer roten Büroklammer,
Mann, dieses Haus getauscht. Ich schon. Aber warum konnte ich nicht lösen?
Klappe!
Mann,
Klappe. Nee. Eine Story hielt der kanadische Blogger auf dem Blog One Red Paperclip fest. Insgesamt braucht er 14 Tauschaktionen. Angefangen hat das Ganze mit einer Büroklammer, einer roten. Die hat er getauscht gegen einen Stift. Den gegen einen Türknauf, den Türknauf gegen einen Grill, Grill gegen einen 1000-Watt-Generator, also. Das gegen eine Party, die Party gegen einen Motorschlitten, den Motorschlitten gegen eine Reise nach British Columbia für zwei Personen, das wiederum gegen einen Kleinlaster, das gegen einen Plattenvertrag, das gegen eine Jahresmiete für ein Zimmer in Phoenix, dann kommt, deswegen kam ich auf den Namen, ein Nachmittag mit Alice Cooper, das ist Alice Cooper, den wiederum getauscht gegen eine seltene Schneekugel der Band Kiss, von der es 5 Stück auf der Welt gibt, die Schneekugel getauscht gegen eine Rolle im Film Donner on Demand. Und die Rolle im Film hat er dann letztlich getauscht gegen das Haus
so
in Saskatchewan.
Darf ich noch etwas
abschließend sagen? Wie kann man denn eine Rolle tauschen? Hat ja auch der Regisseur ein Mitspracherecht.
Der hat das, glaube ich, angeboten sogar. Und die Stadt, also diese Stadt Kipling, hat dieses Haus zur Verfügung gestellt und dann so eine Art, ja, so ein American Idol, also so ein Casting veranstaltet, um den Gewinner dieser Filmrolle zu ermitteln.
Liebe Leute.
Und dann hat er sein Haus.
Ich möchte gerne jetzt den obersten Schiedsrichter anrufen. Und trotzdem hätte ich noch mal lösen können. Nur so am Rande. Ich bin betrogen worden. Okay.
Ganz ehrlich, wie kommst du darauf, dass du betrogen worden bist? Ich habe die gesamte Arbeit gemacht. Ich habe herausgefunden, dass es um ein Tauschgeschäft gibt. Dann kamst du plötzlich mit Schnappatmung um die Ecke. Ich weiß es. Und hast ganz gesagt, was nicht stimmt. Es war eine Büroklammer. Also wie kommst du auf die Idee, dass du in irgendeiner Weise betrogen bist? Du versuchst immer abzustauben. Und heute ist es dir mal nicht gelungen. Also halt doch mal jetzt die scheiß Schnauze, ey. Ist ja nicht zu fassen.
Gut.
Sag doch mal was, Georg.
Der ist der Schiedsrichter, der ist auf deiner Seite. Nicht. Ist doch klar.
Der ist auf der
Schiedsrichter auf
das macht auch wieder keinen Sinn.
Doch. Kennt ihr das nicht? Wenn du lösen kannst und du weißt es und der Schiedsrichter sagt vorher, okay, das reicht mir aber als Antwort, wo ich sage, der hat getauscht, wo er vorher noch sagt, das muss ich ein bisschen genauer haben. Bricht in mir die Welt zusammen. Aber das finde ich ja auch gut, dass dieses Rätsel eben nicht nur ein dahergelaufenes Rätsel ist, sondern dass da Emotionen dabei sind.
Man will es gewinnen. Ich habe danach gesagt, das ist einfach, es wird nicht wahrer, indem du es noch häufiger behauptest. Egal, ich lasse mich jetzt nicht, egal. So, Patreon.com/podcast ohne Namen. Da könnt ihr jedes Mal eure Fragen stellen. Wir haben ein Hour, Ask Us Anything. Und da sind auch im Februar wieder viele, viele Fragen dazugekommen. Hast du schon was rausgesucht, Jochen?
Ja, habe ich. Dennis GR. schreibt: Hallo ihr drei, habt ihr schon mal Dinge gekauft, die ihr im Nachhinein absolut bereut habt? Ich habe mal zum Beispiel ein Fahrrad für 1200 Euro gekauft, das ich effektiv zweimal gefahren bin und dann für 500 Euro wieder verkauft habe. Liebe Grüße.
Ich habe mal ein Auto gekauft für 800 Euro, es war ein Fehler.
Ja, ganz oft. Also es ist halt die Frage, wie viel Geld wir für sowas ausgegeben haben, glaube ich nur, oder?
Ja, also ich kaufe ständig Sachen, wie ihr wisst, Dinge, wo sich nicht jedes als Hit erweist.
Was war das Letzte?
Ja, das mit dem Fugenreiniger habe ich schon erzählt, ne? Ich habe einen Fugenreiniger gekauft, wo ich gar nicht die passenden Fugen habe. Was habe ich hier noch? Einlegesohlen für die Schuhe gegen Rücken- und Knieschmerzen, die ich einmal getragen habe und dann nicht mehr, weil es so ungemütlich war. Was noch?
Den meisten Verlust gemacht? So, das ist, glaube ich, der interessanteste Teil der Frage, oder? Weil irgendwas gekauft, was man nicht benutzt hat, gleich ja jeder. Ein Fehlkauf hat jeder schon
gemacht. Okay, was richtig viel gekostet hat?
Ich habe mal sehr, sehr überschätzt, wie meine Lernkurve beim Gitarrespielen sein würde. Aber ich muss sagen, dass ich die Gitarre, die ich mir damals gekauft habe, auch ohne großen Verlust wieder verkauft habe. Von daher war das zwar ein teurer Fehlkauf, aber es hat mich dann nicht viel gekostet.
Ah, ich habe mal eine Säge gekauft, dann habe ich dann hinterher festgestellt, also so eine Akkusäge, habe dann hinterher festgestellt, da braucht man Akkus für. Da habe ich mich tierisch aufgeregt. Weil die Akkus man.
Aber dann hättest du ja Akkus kaufen.
Weil man die Akkus extra kaufen musste und dann wurde die Säge insgesamt so teuer, weil ich gedacht habe, ich habe ein geiles Sägeschnäppchen gemacht und dann merke ich so, hä, wo ist denn das Kabel? Habe halt nicht richtig, völlig blöd, habe nicht richtig geguckt. Und übrigens war ich es ja derjenige, der dir Kaufempfehlung fürs Auto gegeben hat. Gott, und kauf so einen Scheiß.
Also es war jetzt aber nicht so teuer, 30 Euro oder so, habe ich einen Kabeltester gekauft.
Ja.
Und ich weiß bis heute nicht warum. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was soll ich. Da kannst du dann ein USB-Kabel oder ein HDMI-Kabel rein und dann machen und dann kannst du gucken, ob das kaputt ist, das Kabel. Ich habe es noch nicht einmal benutzt. Ich weiß nicht, warum ich gedacht habe, dass ich das brauche.
Weil du ein kaputtes Kabel hattest, womöglich.
Ja, ich mein, aber das Ding ja war teurer so, als das genau, als ja. neues Kabel.
Das ist ja nicht so teuer auszutauschen, so ein USB-Kabel oder ein HDMI-Kabel.
Also klar, wenn du irgendjemand bist, der professionell ständig damit irgendwie das testen muss oder so, aber wie oft ist denn schon mal ein USB-Kabel kaputt gegangen, was du dann nicht für 3,90 nochmal neu geholt hast? Also ich weiß, ich habe es auch immer noch verschweißt, falls jemand braucht. Ich würde es tauschen gegen den Aufkleber von Giga.
Sehr gut. Oskar Morgenstern. Hallo ihr Lieben, ich möchte als erstes einen dicken Dank an euch aussprechen. Ihr bringt mich in absolut jeder Folge zum Lachen. Manchmal sitze ich auf dem Fahrrad oder in der Bahn und grinse breit vor mich hin und muss laut loslachen, frag mich dann immer, was die anderen Leute denken. Ich liebe übrigens, wenn ihr über verschiedene Berufsgruppen sprecht. Ich bin Grundschullehrer und habe mich nicht mehr eingekriegt, als ihr über das Laminiergerät gesprochen habt. Ist mein tägliches Arbeitsgerät in der Klasse. Wenn ihr Fragen zum Lehrer,
kommt da noch eine Frage!
Wenn ihr Fragen zum Lehrerberuf habt, stehe ich gerne zur Verfügung. Noch meine Frage: Lest ihr gerne und was sind eure drei Lieblingsbücher?
Schweigen.
Du fängst nicht an, Jochen?
Wieso? Ich ganz ehrlich, ich lese so wenig. Und das ist, was mir wirklich Sorgen macht. Ich kann mich so schlecht konzentrieren beim, also wenn ich ein Buch, wenn mich das nicht innerhalb
der
ersten drei Seiten catcht, dann lege ich es wieder weg. Und das passiert halt bei wenigen Büchern. Und das ist wirklich sehr, sehr traurig, aber es ist so.
Ich lese sehr viel, aber ich lese sehr selten Bücher. Aber das liegt daran, dass ich eigentlich nur Sachbücher interessant finde, aber es gibt wenig Sachbücher, die ich interessant genug finde, um sie zu lesen. Und Romane oder so finde ich persönlich ja nicht so spannend. Dann nehme ich die lieber irgendwie als Audiobook oder so.
Oder? Ja, also ich bin natürlich der Belesene hier in der Gruppe, das möchte ich an der Stelle kurz sagen. Ich komme leider auch aufgrund von Zeit immer weniger dazu, meistens wenn dann nur abends und dann fallen mir aber nach zwei Seiten die Augen zu. Das ist übrigens eine Sache, ich kaufe ständig neue Bücher, die sich stapeln und die ich einfach nicht abarbeite. Aber zu meinen Lieblingsbüchern, die ich so in den letzten Jahren gelesen habe, gehört Game of Thrones auf jeden Fall. Die Bücher finde ich überragend und auch nochmal besser als die Serie. Dann, was ist auch noch geil, Der dunkle Turm fand ich mega gut. Das mal jetzt so im fiktionalen Bereich. Und ich glaube, ich habe die Andrew Agassi Biografie habe ich hier schon mal erwähnt, oder?
Ich glaube ja.
Dieses Open von Angry Agassi ist ein guter Name für einen Tennisspieler.
Gut.
Angry Agassi ist wieder ja. Name. Ja, also sowas lese ich gerne, also so Sachbücher oder Biografien oder so. Und dann habe ich noch, das habe ich aber glaube ich auch schon mal erzählt, Eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Noah Harari über die Geschichte der Menschheit, sehr, sehr spannend und toll erzählt, wie die ganze Evolution so vonstatten gegangen ist. Ja, das waren so drei Buchempfehlungen. Aber jetzt so Lieblingsbuch, also weiß ich nicht. So, dann würde ich sagen Game of Thrones, vielleicht noch Herr der Ringe. Ist schon lange her, dass ich es gelesen habe, aber das habe ich geliebt als Jugendlicher.
Olga Kuberski, hey ihr drei, mich würde interessieren, wie eure Vorstellung von der Welt in 50 Jahren ist.
Ja, in 50 Jahren, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr miterleben, aber es ist, glaube ich, so nicht so weit weg von dem, wie es jetzt ist. Natürlich wird alles noch irgendwie ein bisschen digitalisierter und geilere Smartphones und Hologramme und Werbung und so ein Kram. Ich glaube, das geht schon in die richtige Richtung, wie man es so bei dem einen oder anderen Science-Fiction-Film sieht, aber ich glaube, wir werden immer noch nicht fliegende Autos haben, wenn man überlegt, wie langsam sich das alles entwickelt und wir jetzt erst gerade anfangen, dass immer mehr überhaupt elektrische Autos oder so kaufen, dann glaube ich so, die technischen Errungenschaften finden eher im Digitalen, im Netz und so statt. Ich glaube, wir werden viele hässliche Hochhäuser sehen und so Neubauklötze werden das Stadtbild prägen.
Warum?
Weil ich das beobachte, dass das jetzt schon so passiert. Dass einfach immer mehr so Neubausiedlungen entstehen, wo es nur geht. Und Keine Ahnung, was glaubt ihr denn?
Ich glaube tatsächlich, dass es keine Kernkraftwerke mehr gibt, keine Kohlekraftwerke mehr, dass überall Windräder stehen.
Auch keine Kernfusionsreaktoren?
Ja, vielleicht gibt es was Neues, genau. Und das, glaube ich, ist das, was einem besonders auffallen wird in 50 Jahren, dass wir darauf bedacht sind, die Umwelt mehr zu schonen, weil wir merken, das geht nicht mehr so weiter. Ich glaube schon, dass man das in der Landschaft sieht.
Oh, das ist eine gute Idee. Ich glaube, in den Städten wird es viel mehr Fahrräder geben und die Städte werden vielleicht autofrei sein oder so. Das könnte ich mir vorstellen, zum Beispiel, dass das weitestgehend Fußgängerzonen und Fahrradwege und so geben wird. Und wer weiß, was es dann für Fortbewegungsmittel gibt. Wahrscheinlich hat jeder so einen kleinen, das könnte ich mir vorstellen, dass alle unter den Schuhen so eine Art E-Scooter haben und auf Knopfdruck irgendeinen Swipe an deinem Chip im Finger kannst du fährst mit den Schuhen.
Ja, genau.
Vielleicht. Das wäre was, oder?
Ja, ich möchte wissen, wie die Autos dann aussehen, ne?
Ich glaube erstmal, dass sich an unserem Stadtbild insgesamt nicht so mega viel verändern wird, weil ich nicht davon ausgehe, dass wir ein massives Bevölkerungswachstum haben werden, jetzt zumindest in Deutschland nicht. Im Rest der Welt sieht das, glaube ich, anders aus. Ich meine, so die Prognosen für die Bevölkerungszahl im Jahr 2050 überschreiten weltweit, glaube ich, 10 Milliarden oder so. Also in anderen Ländern sieht es, glaube ich, anders aus, aber ich glaube, in Deutschland gehe ich nicht unbedingt davon aus, dass wir jetzt so massive, große Mengen von irgendwelchen Neubaublöcken oder so haben, weil ich nicht unbedingt glaube, dass die Notwendigkeit dafür besteht. Dann das Städtebild, ich glaube, dass ziemlich viel vom so privaten Individual-Autoverkehr und so nicht mehr existieren wird. Weil wir halt feststellen, haben wir ja jetzt schon festgestellt, dass das halt hochgradig ineffizient und eine Riesenbelastung für die Umwelt und Gesundheit der Bevölkerung ist. Und es eigentlich keinen Grund gibt, warum das Ganze existiert, außer in erster Linie mal, dass viele Leute das so als selbstverständlich erachten und auch als Teil ihrer Lebensart und Weise oder Kultur erachten. Ich glaube, das wird sich einiges ändern. Ich kann mir vorstellen, dass selbstfahrende Fahrzeuge einen größeren Stellenwert, also was heißt einen größeren, überhaupt irgendeinen Stellenwert haben werden. Und was eben auch dann dazu führt, dass ein bisschen weniger Fahrzeuge in den diversen Städten zu sehen sein werden.
Wir werden ja leider nicht mehr leben, aber ich würde gerne mal wirklich, also ich würde es trotzdem gerne nochmal so, dann, wenn man tot ist, nochmal da reinluken und einfach, ob sich die Prophezeiung so erfüllt hat oder die Vorstellung. Ja. Ich möchte so in 50 Jahren nochmal so für einen Tag auf die Welt und mir das einfach angucken. Und
bei den Energiequellen bin ich mal gespannt, was dann unsere der Konsens darüber ist, was die beste, effizienteste, sicherste, / umweltschonendste Art und Weise der Energieerzeugung ist. Ich glaube, bei Fahrzeugen wird es definitiv nicht mehr Benzin, also nicht mehr Sprit sein. Das sind wir uns, glaube ich, einig, dass das wohl nicht mehr der Fall sein wird. Wie es bei der allgemeinen Energiegewinnung aussieht, weiß ich nicht. Denn es gibt ja einige Dinge, ne, wo zum Beispiel der wissenschaftliche Konsens verglichen mit dem Bevölkerungskonsens sehr, sehr unterschiedlich sind. Ich glaube, bei allen wissenschaftlichen Themen, die es überhaupt gibt, ist die größte Differenz, die existiert, beim Thema Kernkraft. Und der Ablehnung von Kernkraft, die halt riesengroß ist in der Bevölkerung, aber unter denjenigen, die sich auskennen, halt nicht in dem Maße so groß ist. Deswegen fragte ich gerade nach sowas wie Kernfusion, was halt eine andere Art der Energieerzeugung ist, als die Kernkrafterzeugung, die wir zurzeit haben, die noch effizienter sein könnte. Da bin ich gespannt, was sich da rauskristallisiert als die Top-Art und Weise, Energie zu erzeugen.
Gestern oder vorgestern lief ja eine ganz coole Doku in der ARD über die Energiewende und so. Der Hauptdarsteller ist der Chef von GP Joule, das hier um die Ecke hier in Nordfriesland, in der Reußenköge. Und mit dem habe ich mal gequatscht und habe mir sein Unternehmen angeguckt. Das ist wirklich geil. Die machen aus Wind Wasserstoff, alles zentral für die Autos hier in der Region und für die Busse und Wirkungsgrad von 95%. Also total. Total
was
spannend.
Auf jeden Fall noch sein wird in 50 Jahren, ist natürlich, dass gerade in der Bundesliga die Leute sehr ernüchtert sind, dass die Eintracht zum 20. Mal in der deutscher Meister geworden ist und die Leute pisst sind, dass es zu einseitig geworden ist. Aber da sage ich, hey, don't hate the player, hate the game.
Aber das ist auch mal eine interessante Frage, die Unterhaltungsform, ne, die wir in 50 Jahren haben werden, weil wie sich die verändert haben in den letzten 50 Jahren, ist ja auch gigantisch. Wo es vor 50 Jahren so gerade üblich war, dass jeder einen Fernseher zu Hause hat und noch viel Radio gehört wurde und wie es halt heute aussieht mit Internet, Streamingdiensten und so weiter und so fort. Ob wir da noch irgendwelche großen Sprünge zu erwarten haben.
Ja, das hängt natürlich dann auch davon ab, was Präsident PewDiePie 2070 selbst beschlossen hat.
Aber Weltpräsident, meinst du?
Weltpräsident PewDiePie und Außenminister Ninja auf der TwitchCon beschließen. Wir machen Schluss für heute, Leute. Das war Podcast ohne richtigen Namen, Folge 107, glaube ich.
Was war's? Ja.
107, ne? 107, genau.
Vielen Dank für alle Patreon-Supporter. Hier nochmal der Aufruf, ihr könnt auch Mitglied im Club der coolen Leute werden, patreon.com/podcast ohne Namen. Dort bekommt ihr die Folge Podcast ohne richtigen Namen einen Tag vor allen anderen. Also nee, Moment, dann würde es ja unendlich weitergehen. Also einen Tag vor offiziellen Release, so rum meine ich. Und natürlich komplett werbefrei. Außerdem könnt ihr dann eben auch eure Fragen stellen. Also macht das mal. Ist eine gute Sache. Und
für uns.
Für uns, ja. Ja.
Und
ein bisschen ja. Cash für eine gute Sash. Und danke an Rode, gell?
Genau, danke für den Rodecaster. Ich bekomme ja jeden Tag 1000 Mails. Wie zeichnet ihr eigentlich auf? Nur mit der besten Technik. Unter anderem der Rodecaster, das ist so ein Mischpult. Hat 4 XLR-Eingänge für Mikrofone. Man kann das Handy anschließen, USB und so weiter. In den Shownotes gibt es ganz viel Fakten darüber. Und übrigens kann das auch Geräusche machen, wenn man auf diese großen Pads hier drückt. Tschüss.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.